Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zur Trekkäse Episode 91. Heute in halbalter Besetzung. Elle ist wieder da. Hallo.
Hallo zusammen. Schön, dass ich es wieder schaffen konnte.
Und wir haben natürlich auch einen Gast für heute. Wir waren nicht so ganz sicher, in welcher Besetzung wir am Ende dann heute hier rauskommen. Deswegen sind wir also heute zwei alte Hasen und ein neuer, nämlich Lukas. Hallo.
Hallo in die Runde.
Ja, und Lukas und ich hatte es vorhin schon Elle erzählt, wir kennen uns aus dem echten Leben, beziehungsweise aus dem Nicht-Online-Leben. Und du bist auch großer Trekkie und wir kamen eben darüber ins Gespräch und irgendwie bist du jetzt hier gelandet und ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch total, mal meine ganzen Gedanken mit so ExpertInnen diskutieren zu können wie euch. Das ist
ja
eine große Freude.
Schön, dann erzähl mal ein bisschen. Wie bist du zu Star Trek ursprünglich gekommen?
Ich habe zwei ältere Brüder, die mir das in den 90er Jahren gezeigt haben. Ich habe die jetzt vor der Folge auch nochmal angeschrieben und die haben mir gesagt, sie hätten 89 irgendwie, ich weiß gar nicht, ob im ZDF angefangen mit TNG.
Mhm, ja. Genau.
Ja. Und dann hätten sie mich spätestens bei Deep Space Nine reingeholt und unter der Woche nach der Schule manchmal. Und aber ja, und meine Erinnerung.
Wie alt warst du damals?
Also in den 90ern war ich jung. Ne? Ich bin
aber warst du so 12, 13, 14 oder warst du schon richtig Teenager, so 15, 16,
17? Nein. Ich bin 89er Jahrgang, also ich war sehr klein.
Einstellig noch, wow.
okay, weil ich war, glaube ich, als TNG kam so 12 oder irgendwie so ganz früh, kurz vor Teenie, früh Teenie. Ja.
Ich war auch schon zweistellig, glaube ich, als ich das, obwohl wenn es 89 war, ja gut, ich war so 10 oder 11 muss ich gewesen sein.
Ja, ja,
aber 10, da bist du ja echt früh dabei gewesen, wow.
Ja. Und das erste war, also TNG habe ich mitgeguckt, die haben geschrieben 15 Uhr TNG, 16 Uhr MacGyver.
Es ist so geil, dass deine Brüder das alles noch wissen, ich habe das alles schon vergessen, wann das war.
Aber Deep Space Nine hat mich dann total geflasht. Das habe ich auch auf Videokassetten mit meinen Brüdern aufgenommen und wir haben uns das immer wieder angeguckt. Die sechste Staffel und auch die vierte mit den Klingonen, ne? Das war auch irre.
Ja, das waren ganz tolle Staffeln. Oh ja.
Ja, ja.
Also Deep Space Nine hat mich auch damals von Anfang an, TNG habe ich geliebt, aber dann kam DS9 und so, geiles Setting, interessante neue Perspektiven. Ja, super.
Ja. Na cool. Das war so ein bisschen dein Einstieg. Und hast du dann von dem, ich sag jetzt mal, alten Trek in Anführungszeichen, hast du dann noch mehr geschaut oder bist du dann irgendwann ausgestiegen?
Nein, alles. Also ich habe
Also
TNG,
Voyager und Enterprise.
Ja genau, Voyager haben wir wohl auch als Familienhappening gemacht mit Cousins und Cousinen. Das ist ganz witzig.
Klingt total gut.
Ja, das habe ich mich gar nicht mehr richtig, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber die haben gesagt, wir waren noch im Urlaub bei Verwandten und haben die erste Voyager-Folge geguckt. Also,
ich habe das immer am 18. gucken dürfen, das war toll. Das war ich auch immer Familie, also generell Star Trek war auch Familien-Happening, deswegen finde ich das schön. Da haben wir was gemeinsam.
Ja, schön.
Also das war quasi altes Trek, wie sieht's aus? Also hast du da alles auch geschaut oder...
Ich habe mir alles reingezogen, außer Lower Decks. Das waren mir zu viele Folgen jetzt im Moment. Aber das Picard habe ich jede Woche geguckt und Theorien gelesen und Discovery. Genau, also und Prodigy habe ich jetzt kürzlich gesehen und Strange New Worlds, weil ich für Picard das Paramount Plus Abo mal gemacht habe. Und wir werden ja später noch auf das Ende von Prodigy zu sprechen kommen, denke ich, im Kontext der heutigen Folge.
Unter anderem ja.
Ja, ja. Übrigens ist mir gar nicht aufgefallen, erst als du es dann jetzt geschrieben hast, ist mir aufgefallen, dass Lower Decks ja tatsächlich gar nicht bei Paramount Plus ist. Also ich wusste, dass die in Deutschland den Vertrag für Amazon Prime haben, aber dass die auf Lower Decks gar nicht... dass die auf Paramount gar nicht drauf sind, ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen.
Naja, das ist doch da geblieben. Wie immer die seltsam zerklüfteten Lizenzen.
Ja, schon, aber PK3 ist ja jetzt auch auf Prime und auf Paramount. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht.
Weil es aktuell ist und es liegt wahrscheinlich daran, dass wenn dann die vierte Staffel Lower Decks kommt, die kommt dann auch.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber das war lustig, weil ich dachte, wie, das ist natürlich auf Paramount. Moment, check.
Ja, die haben auch nicht PK 1 und 2, das ist auch nicht da, die ersten zwei Staffeln.
Ja, die kommen, die sollen kommen angeblich, aber ja, das stimmt, das ist auch nicht dabei, hast du recht, ja, ja.
Ja,
ja. Ja, genau. Cool, also da bist du ja auch da total up to date. Und wie sieht's mit Picard an sich aus? Ich meine, klar, die dritte Staffel hast du jetzt eifrig verfolgt, Staffel 1 und Staffel 2, wie haben dir die gefallen so grundsätzlich?
Also ich habe jetzt nochmal in Vorbereitung auf dem Podcast mich nochmal ein bisschen zurückerinnert und ich glaube, Staffel 1 fand ich die Grundidee mit den Ex-Borg und so, dass das wie so ein Rassismus-Thema ist, das fand ich ganz interessant und das hatte Potenzial, aber ich habe nochmal gelesen, was die letzten beiden Folgen waren und das war dann schon nicht so gut geendet. Aber den Verlauf fand ich eigentlich interessant und die Staffel 2, da fand ich, das hatte schlechtere Folgen, aber insgesamt fand ich die Grundidee hat mir total gut gefallen. Ich liebe das, wenn die auf die Gegenwart mit den Augen der Zukunft gucken. Und dieser Ausspruch, diese Geinen, also da gab es so einen Dialog mit Geinen und Picard, bleib doch hier, die Menschen werden lernen, change always comes too late. Und das hat mich total gekriegt. Also das hat mir gut gefallen. Spoiler. Ja.
Ja, also das ist okay.
Ja,
cool. Und dann jetzt eben Staffel 3.
Ja.
Bisher, ja, also wir werden ja gleich noch darüber reden, wie uns das, glaube ich, so insgesamt ein bisschen gefallen hat.
Ja.
Aber nur mal kurz, mehr so Daumen hoch oder mehr so Daumen runter? Also nur so ganz kurz eine Richtung.
Die ersten 4 Folgen Daumen hoch, ab dann ist der Daumen gefallen.
Okay, gut. Dann schauen wir mal. Die Frage ist, wie jede Woche, was haben wir gehört, geschaut, gelesen? Elle, bitte, gibt's was du aktuell guckst?
Ich habe sonst außer Star Trek, weil das läuft ja quasi parallel zu Picard, die dritte Staffel Mandalorian geguckt, die gar glorreich ist und gar fantastisch, weil ich war ja mit den ersten 2 Staffeln so etwas lauwarm. Es war zwar nett, aber es waren halt nicht die Mandos, die ich halt aus Clone Wars und Rebels so lieben gelernt hatte. Und die haben sie jetzt tatsächlich halt diese Spaghetti-Western-Ästhetik mal beiseite gelegt, weil das war irgendwann, wurde es halt nur noch so ein Kitsch-Ding. Und haben dann also so klassisch Star Wars, so das erste, so richtig so Live-Action-Rebels-Feeling teilweise drin. Und wundervoll, gefällt mir sehr. Und ich habe Star Wars Rebels, also die animierte Serie, ein Rewatch gemacht. Also eigentlich zurzeit immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Star Wars-Produktionen überhaupt. Ganz, 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 ganz toll. Schöne Geschichten, tolle Charaktere, genau. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass ich echt, da hätte ich nicht gedacht, bevor beide Serien losgingen, dass ich sagen würde, Mandalorian gefällt mir fast besser als Picard, die dritte Staffel. Es tut mir leid, aber es ist so.
Außerdem, ist überhaupt kein Thema. Darfst du gerne besser finden.
Er ist halt so ein bisschen progressiver.
Ja, ich meine, Mandalorian ist ja jetzt auch was, da können wir, glaube ich, auch länger drüber diskutieren. Aber ich guck's ja auch und habe meine Freude und freue mich nächste Woche aufs Finale. Es ist lustig, dass die beiden gleichzeitig das Finale haben, oder?
Ja, ich finde das total gut, weil ich finde es auch gut, dass ich dann immer Mando Mittwoch und Picard Donnerstag habe.
Lukas, wie sieht's bei dir aus? Was hast du geschaut, gehört, gelesen in letzter Zeit?
Zum Schauen habe ich nicht so viel Zeit, aber ich habe einige Podcasts gehört und im Star Trek-Kontext. Es gibt so einen Podcast von der Gates McFadden, wo sie also Star Trek-Charaktere einlädt, aber auch nicht nur, glaube ich. Und da war ein Podcast mit Terry Matalas und das war interessant, irgendwie dessen Background zu hören. Aber
das ist ja der aktuelle Showrunner eben von Picard Season 3, genau.
Ja. Ja, und da habe ich so dann gedacht, also interessant, der ist schon ziemlicher Nerd und kennt sich auch aus, aber er ist schon sehr überzeugt von sich und so ein bisschen so ein Gefühl hatte ich auch, dass, ja, wenn es jetzt nicht Star Trek gewesen wäre, er wäre halt auch bei irgendeiner anderen Serie durchgestartet und durchgenerdet und man hatte so ein bisschen das Gefühl, als würde ihm Star Wars fast mehr liegen, die Mechanik der Geschichten.
Wobei ich ja auch immer sage, also ich habe letztens auch wieder in einem Podcast gesagt, wenn Star im Titel drin vorkommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mag, hoch. Und ich glaube, so ist das bei ihm, glaube ich, auch ein bisschen.
Ja, natürlich.
Ja. Aber übrigens, ich sag mal so, ich habe halt meine Vorbehalte gegen ihn, weil ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt eher indirekt mitgekriegt, also wie er auch angeblich gegenüber Discovery steht. Und da bekommen halt manche Dinge halt bei mir persönlich ein Geschmäckle. Er ist, sagen wir so, erstmal nicht der sympathischste.
Zwei Sachen möchte ich ergänzen. Einmal, der Podcast von Gates McFadden, finde ich, hat den allergeilsten Titel überhaupt, nämlich Investigates.
Ich weiß.
Das wollte ich nur nochmal ergänzen, weil falls jemand das sucht, auch in den Shownotes hab ich auch euch die Episode nochmal verlinkt mit Terry Matalas. Zu Terry Matalas wollte ich sagen, es ist schon so, und darüber haben wir auch schon mehrfach jetzt in dieser Staffel diskutiert und auch letztes Mal, dass Terry Matalas natürlich einen Track vertritt, das halt ein bisschen gestrig ist. Das ist halt irgendwie so ein bisschen in den 90ern stecken geblieben, und das merkt man deutlich auch an der Art und Weise, wie bestimmte Figuren behandelt werden. Und Elle, du hattest das Stichwort, glaube ich, in den Raum geschmissen, das hatten wir auch schon, alter weißer Mann in Anführungszeichen, und es ist ein bisschen leider so bei Terry Matalas, da hast du auch schon recht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, ja, dieses Gestrige, was dich so ein bisschen so vielleicht stört.
Oder ja. Wenn ich jetzt eine ganz böse Zunge wäre, würde ich sagen, Bourbon.
Na, also so schlimm finde ich es nicht. So
nur
schlimm finde ich es nicht. Aber es hat...
Bourbon, the next generation.
Na, es hat Züge von Bourbon Track, das ist schon richtig. Also das kann ich schon durchaus nachvollziehen.
Gebe jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, kann jetzt falsch liegen, aber was ich halt mehrfach mitgekriegt habe, dass er zum Beispiel gegenüber dem Charakter von Captain Burnham sehr eher nicht geneigt ist, und dann so einen Charakter wie Shaw reinzubringen. Ach ja, Schatzi, wenn Shaw eine schwarze Frau wäre.
Aber das Problem ist, ich mag mittlerweile Shaw. Deswegen finde ich das schwierig, da was zu sagen. Also,
guck dir zum Beispiel eine Burnham an, eine Captain Burnham an, die jetzt auch einen Haufen Trauma hat, weißt du? Aber halt mit ihrem Trauma so umgeht, dass sie vielleicht ja auch mal sehr gefühlvoll ist oder mal weint, was ich für eine völlig normale Sache halte und gesund. Und Shaw ist halt eher dieses, wie können wir sagen, traditionelle männliche, lieber halt auf andere, sozusagen auf andere runterkicken als Coping-Mechanismus. Und sag mal so, wenn ich jetzt vom Star Trek-Ideal ausgehe, dann hätte Shaw eigentlich nach Wolf 359, wie viele andere in Starfleet auch, hätten Begleitung bekommen müssen, um mit sich ins Reine zu kommen, um dann halt, wenn er Captain wird, so mit sich im Reinen ist, vielleicht mal einen flapsigen Spruch bringt, aber eher unterstützend und freundlich ist, weil er weiß, dass so das Problem besser gelöst wird, als dass dadurch, dass er halt ein Stinkstiefel ist und dann eine Spirale von schlechter Laune, Gewalt ist es vielleicht ein blödes Wort eher, oder halt verbalem Unmut oder Unwohlsein oder Ungemütlichkeit, anstatt dass Leute sich gegenseitig helfen.
Ja, ich finde es auch so schlimm. Ich bin ja auch weißer Mann. Ich kannte das Phänomen des Deadnaming nicht.
Ja, das war
das
auch jetzt, ganz furchtbar.
Und habe das jetzt gelernt im Laufe dieser Staffel. Und ich muss sagen, in meiner Star Trek-Welt würden die anderen Menschen dazu was sagen. Und da würde es irgendwie eine Dienstbeschwerde geben gegen jemanden, der eine Person anders anspricht, als ihr Name ist. Und dass das zugelassen wird in dieser Welt, das finde ich ganz schwer erträglich. Und wie das heute aufgelöst würde. Boah, nee.
War so peinlich. Vor allem, wenn wir an DS9, nur kurz DS9, wo Kor das erste Mal Jadzia trifft und erst sagt, hey, Curzon, mein alter Freund. Und sie sagt, nein, es ist jetzt Jadzia. Hey, Jadzia, meine alte Freundin. Und es war erledigt. Wenn selbst der konservative Kor, der super konservative Klingone Kor, damit klarkommt, dann kann dieser Vollhorst aus Chicago, weißt du?
So, ich möchte jetzt auch was sagen.
Ja.
Und zwar, was den Aspekt angeht, ja, verstehe ich, bin ich auf eurer Seite, finde ich auch alles richtig. Ich finde aber trotzdem, ich sehe das ein bisschen differenzierter tatsächlich, ich finde nämlich der Schlüssel zu Shaw ist tatsächlich, dass er Ingenieur ist. Das ist was mir an dieser Figur sehr, sehr gut gefällt.
Auch wieder, das ist auch zum Beispiel wieder ganz schlimmes Stereotypisieren von Berufsgruppen. Dass, ja, du bist Ingenieur, dann bist du schlecht gelaunt, dann ist das auch eine
Erlaubnis. Nein, darum geht es gar nicht. Nein, das meine ich gar nicht. Sondern ich finde es großartig, dass wir...
In der Realität ist das öfters.
Ja, aber was ich meine ist Folgendes, warum ich das als Schlüssel sehe. Da haben wir letztes Mal ausführlich, hatte ich da mit Angela drüber geredet. Und zwar, wir haben tatsächlich ja mit Shaw als Captain, der einen Ingenieurshintergrund hat, tatsächlich eine ungewöhnliche Laufbahn für einen Captain.
Cisco war das auch.
Cisco war Ingenieur?
Natürlich. Natürlich war der
Echt?
Ingenieur. Der hat vor seinem Assignment zu Deep Space Nine war er Ingenieur
Übrigens,
auf
Cisco
der
hat auch die ganze
Autobahn.
Zeit alter Mann gesagt zu Sia, übrigens nur mal am Rande.
Ja, aber das war trotzdem, er hat ihren Namen genannt, aber es war halt
Aber es ist
freundschaftlich.
trotzdem ungewöhnlich im Star Trek-Universum, auch wenn ich das jetzt nicht wusste, dass Cisco Ingenieur war, aber es ist trotzdem ungewöhnlich. Also normalerweise hat man ja Leute, die relativ früh schon in den
Und Janeway war Science Officer.
In den Leitungsbereich gehen und also jemanden zu haben, das wäre so, als wenn ich, keine Ahnung, Scotty oder wenn ich O'Brien zum Beispiel als Captain hätte, ja. Das heißt, das hat mir ganz
Aber
gut gefallen und
O'Brien würde auch nicht.
du siehst halt ganz genau, wer die schlechte Laune abkriegt, dass es nicht okay ist, da bin ich völlig auf eurer Seite. Aber du siehst genau, wer die schlechte Laune abkriegt und wer nicht. Weil er ist Fan und das kommt eben von seinem Background. Er ist nicht Fan von einem Picard oder von einem Riker, die in ihrer Schiene sind, sondern er ist Fan von Geordi, weil
Ah, das
der
ist
Schlüssel zu
so.
Shaw ist das Schiff. Und das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel, der diesen
Ja.
Charakter aufschließt. Und
Du
ich.
hättest, ich weiß, was du meinst, aber wäre er zum Beispiel, du kannst das Schrullige reinschreiben, aber zum Beispiel jetzt ein schöner Vergleich. Was ist denn zum Beispiel mit Reno aus Discovery? Die ist zwar auch etwas
Finde ich auch
biestig und
super.
zickig, aber sie ist nicht ganz, aber sie würde niemanden deadnamen. Sie würde das niemals tun.
Ja.
Ja, ich habe ja gesagt, dass ich das nicht okay finde. Aber ich sehe das nicht, ich sehe das aber nicht so absolut negativ wie ihr. Ich finde schon, dass es auch Aspekte in der Shaw-Figur gibt und ich finde auch, dass es
Nein, nein, genau.
Aspekte gibt, die sich durchaus auch erklären lassen. Also ich
Nein.
sehe
Ja,
das
ich
nicht ganz so,
will,
ganz so.
ja.
Also weil
Der
es fühlt sich hier
Charakter.
so ein bisschen an, als haben wir jetzt gemeinsames Shaw-Bashing. Also das ist auch so ein bisschen so, ja.
Nein, das ist völlig okay, dass es den gibt und dass der manchmal nett ist und manchmal nicht. Das ist völlig okay. Das Problem ist nicht Captain Shaw, sondern das Problem ist
Terry Matalas.
Ja, und
Terry
die
Matalas.
Kontexte, in denen er ist. Und
Die
dass Matalas
Kontexte,
schon gesagt
genau.
hat, er will den jetzt, Achtung, Spoiler, wieder wahrscheinlich zurückbringen, bla bla bla. Weil
Ich
das, also
glaube nicht an
sag mal
Legacy
so,
Trek.
mein, ich sag mal so, wenn die sowas machen, dann bitte mit Seven als Captain. Ansonsten, wenn man den diesen, weißt du, die nächsten Star Trek-Serie mit einem weißen Mann im Mittelpunkt.
Ich gehe davon aus, dass es keinen Legacy Trek geben wird. Und ich hoffe auch nicht mit Seven. Ich möchte gar keinen Legacy Trek haben.
Ja.
Denn ja, ich finde die LaForge-Töchter niedlich und ich finde, die haben Potenzial und die würde ich auch gerne mal nochmal in irgendwas sehen, von mir aus gerne in der Anthologieserie, dass die mal eine Folge bekommen oder
Ja.
vielleicht auch zwei Folgen oder so, genauso wie ich zum Beispiel es auch gerne hätte, dass Seven eine Folge in der Anthologieserie kriegt, aber ich
Ja.
brauche keine komplette Serie davon.
Nee,
Und
da hast du recht.
das ist ja das ist das, was wir wirklich, was ich die ganze Zeit über schon durch die Staffel hindurch gesagt habe, was auch fast alle gesagt haben, mit denen wir hier gesprochen haben, dass wir alle befürchten, dass um der Nostalgie willen eben Serien gemacht werden, die nostalgisch sind und
Ja.
man darüber gutes Writing vergisst. Weil das Problem ist ja,
Staffel 3.
wir haben hier, genau, wir haben hier halt diesen Nostalgiefaktor, der so wahnsinnig hoch ist, worauf alle eben fliegen. Aber wir haben das auch in Strange New Worlds. Strange New Worlds ist halt nur Tost-Nostalgie.
Aber ich finde, Strange New Worlds ist aber mutiger.
Ja,
Und
ist es, aber es ist trotzdem ganz viel Tost-Nostalgie.
ja, aber ich finde, also gut, weil ich halt auch nicht so viel mit TOS habe, finde ich auch. Erstens, okay, Pike ist natürlich ein Captain, der das komplette Gegenteil von Shaw ist, nämlich
Obwohl er
ein.
auch ein alter weißer Mann ist.
Ja, aber es kommt immer auch auf die Kontexte an, weißt du? Und ich glaube, was Shaw auch betrifft, ist für uns also die Sache mit Matalas und dass der Schauspieler nichts gegen ihn, aber es sieht von außen. Man sagt ja immer, wie die Außenoptik und die Innenoptik ist, ist nochmal ein Unterschied. Aber dass der halt so ein Buddy vom Matalas ist und da quasi diese Rolle bekommen hat und es sieht von außen.
Ja, aber El, das finde ich jetzt nicht so ein Problem, weil ganz ehrlich, das ist immer schon so gemacht worden, das ist in Star Trek auch überall so gemacht worden. DS9 ist voll von Buddies von, ja, nur hat das
Ja.
damals keiner gesagt.
Ja.
Aber ja.
Jetzt
Gut.
bin ich mal gespannt, wie wir die auf die Folge dann kommen. Das ist ja
Also
wirklich.
das war das, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ich komme im Moment auch im Grunde zu nichts. Ich schaffe es in der Woche Mandalorian zu gucken und Star Trek und damit hat sich das. Und was ich tatsächlich noch schaffe ist, und das hat gar nichts mit Sci-Fi zu tun ist, ich gucke dann ab und zu mal noch vorm zu Bett gehen ein oder zwei Folgen Golden Girls, um mich zu beruhigen.
Ach,
Also.
übrigens, genau, was ich noch geguckt habe, stimmt, weil ich nicht da war, schon länger. Die sechste Staffel auf Disney Plus läuft das, ist die sechste Staffel von The Good Fight gekommen.
Ja, oh, hatte ich auch oh, noch mal erzählt. Ja, ist sehr, sehr gut.
Ist das gut. Oh, ist das. Also für Real, ich gucke ja kaum Realserien, aber das ist so richtig mutig, so erzählt von, was wäre, wenn das und das und das passieren würde und Leute dies und das machen würden. Und sie machen das. Sie zeigen dieses, was wäre, wenn. Und relativ kompromisslos. Und das finde ich so großartig.
Naja, dann Leute, ihr habt es gehört, ganz viel auf eurer Zuschauenliste jetzt. Neu. Gut. Das war so ein bisschen, was wir geschaut, gehört, gelesen, gesehen haben. Und jetzt haben wir noch eine Runde Neuigkeiten. Und zwar, zum einen gibt es Neuigkeiten von Strange New Worlds. Die haben nämlich ein kleines Teaser-Video rausgebracht, wo die verschiedenen Charaktere nochmal in den Mittelpunkt gestellt werden und dann immer so eingeblendet werden mit Planethintergründen in verschiedenen Farben. Das ist ganz, ganz hübsch gemacht und korrespondiert so ein bisschen auch jetzt mit dem Artwork, also mit den Bildern, mit den neuen Postern, die wir bekommen haben. Ja, und es macht Freude auf mehr. Also ich hoffe, 9 Wochen sind es, glaube ich, noch. Ich hoffe sehr auf Staffel 2. Dann gibt es Spoiler für Strange New Worlds Staffel 2. Hier setze ich einen Spoiler-Tag und wenn ihr das nicht hören möchtet, dann spult jetzt 2-3 Minuten vor. Ich setze auch einen End-Tag, das heißt, in den Kapitelmarken könnt ihr dann überspringen. Und zwar wird es eine Crossover-Episode geben in der Staffel 2 von Strange New Worlds zwischen Strange New Worlds und Lower Decks. Lower Decks ist ja eine Zeichentrickserie eigentlich und Strange New Worlds ist ja eine, in Anführungszeichen, echte Menschenserie. Und wir wissen, dass Mariner und Bäumler aus Lower Decks ja dann in Strange New Worlds auftauchen werden. Und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr erfahren. Zum einen nämlich, also wir wissen, Frakes führt Regie für diese Folge. Und wir wissen, dass also die Folge als Zeichentrick anfängt und dann ins Echte quasi umwechseln wird. Und wir haben auch ein bisschen was erfahren jetzt, was in der Folge passiert. Nämlich Mariner und Bäumler stolpern mehr oder minder eben auf das Schiff und treffen dort Pike, Number One und Spock. Und dann geht's quasi rund. Quaid und Tawny, die ja dann auch eben ihre Charaktere spielen, die sie ja eigentlich nur sprechen
in Lower Decks.
Genau, die sehen ihren Charakteren Gott sei Dank auch ein bisschen ähnlich, beziehungsweise umgekehrt. Also man hat sich ja gegenseitig damals inspiriert. Deswegen passt das da ganz gut. Es wird wohl darum gehen, dass Bäumler Spock total großartig findet. Also wir kennen ja, wenn Bäumler hat ja öfter mal so, oh mein Gott, ich liebe ihn so sehr Momente. Und das ja, ist wohl...
ganz schön zum Fanboy.
Genau, das wird, denke ich, hier auch so sein. Er liebt Spock, aber er hat Schiss von Number One. Und Mariner wird wohl diejenige sein, die den Tag rettet, sprich, die da irgendwie am Ende mit zur Lösung des Tages beitragen wird. Und es soll wohl sehr lustig sein. Das ist, was man weiß. Mal gucken. Ach so, und Frakes, der ja dann jetzt für diese Folge eben in Lower Decks Regie führt, wird wohl auch in Season 3 von Strange New Worlds, von der wir ja wissen, dass sie schon bewilligt ist, da haben sie jetzt auch angefangen gerade zu drehen, da wird er wohl auch mindestens in einer Episode wohl wieder Regie führen, vielleicht auch in mehr. Und er hat jetzt auch in dem gleichen Interview gesagt, er hofft, dass er auch mal bei der Academy-Serie Regie führen darf. Dann hätte er sozusagen fast in jeder Serie einmal Regie geführt. Ja, dann wird es geben ein Rollenspiel, Digital Pack oder Buch für Lower Decks-Leute. Da muss ich sagen, ich kenne mich ja so mit Pen und Paper und Rollenspiel und digitalen Geschichten gar nicht aus. Aber ich erzähle jetzt einfach, es wird geben ein digitales Crew-Pack für Season 1 und Season 2 von Lower Decks. Mit wohl Exklusivmaterial für Season 3 dann später. Es wird geben ein Digital-Pack mit einem Einzelabenteuer, das man wohl durchspielen kann. Und es wird geben ein...
Ich weiß gar nicht, was ein Digital-Pack
also ist. Also das ist halt... Normalerweise hast du ja ein Buch und Pen und Paper. Und es gibt aber auch eine digitale Variante davon wohl.
Ah,
und das also ist die, also so wie ein Computerspiel im Grunde. Also so habe ich das verstanden. Aber ihr dürft mich gerne korrigieren.
Oder halt als PDF wahrscheinlich dann, ja.
Ja, oder
wahrscheinlich eventuell... Wahrscheinlich ist es eine PDF-Version ist.
Ja, also wenn das ist ja dann wäre das ja super verkauft. Ich dachte, das wäre mehr so computerspielmäßig, weil wenn das nur das PDF ist, das wäre ja dann ein bisschen so, wow, unser Digitalpack. Mhm. Oh Gott. Okay, und dann wird es noch geben, irgendwie einen auch irgendwie digitalen Mission Briefing Pack, whatever. Und, aber das ist was ich dann wieder verstehe mehr, dann wird es auch noch ein 240-seitiges Hardcover-Buch geben, ein Kampagnenführer wohl zu Lower Decks als Rollenspiel.
Ja. Ah ja, genau.
Ja, also ich habe es euch
Wahrscheinlich sind es
verlinkt.
so digitale Content als Begleitung für das Buch und dann kann damit dann Rollen gespielt werden.
Ja. Also ich muss auch zugeben, shame on me, aber ich habe ein einziges Mal in meinem Leben ein Rollenspiel gespielt, so ein Pen and Paper
Wie ich.
Rollenspiel, und zwar während der Pandemie.
Willkommensflucht.
Während
Ach,
der,
erst
also,
während der
ja, genau, während der,
Pandemie.
also erst so vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren, da war das so, dass wir zusammensaßen und alle wussten, was, also nicht alle wussten, was es ist, aber ein Teil wusste es. Und da habe ich gesagt, ich wollte immer mal wissen, was das ist. Und dann meinte einer, dann lass uns doch einfach mal eine Runde spielen. Und ich so, ja gut, dann machen wir das.
Und
Und
was habt ihr
deswegen,
gespielt? Dungeons and Dragons oder wie?
nee, so kompliziert nicht. Er hatte ein Spiel rausgesucht. Ich musste jetzt ehrlich sagen, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, aber es war eines, das man an einem Abend durchspielen konnte.
Ah,
Also es
okay.
war jetzt nichts, wo du da eine Kampagne fährst, die wochenlang dauert. Das war schon so
Ah.
ausgelegt, um einfach mal reinzuschnuppern für Anfänger. Aber
Ah.
ja, also es ist nicht meins. Ich habe die Geduld nicht. Wenn ich dann für alles würfeln muss und so, also noch nee.
Ja, das ist,
Ja.
ja.
Lukas,
Ey,
kennst du dich aus mit Rollenspiel?
nicht, dass ich wüsste. Also, nee.
Okay.
Okay.
Ja, also Leute, guckt euch, wenn es euch interessiert, der Link ist in den Shownotes und für Lower Decks gibt es das jetzt eben. Dann haben wir für Prodigy tatsächlich eine Nominierung bekommen für die Shorty Awards in der Kategorie Instructional Video. Die Shorty Awards, finde ich sehr schön von der Beschreibung her, zeichnen Exzellenz im Internet aus. Das ist ja sehr weitfassend. Da geht es um die Serie The Science of Star Trek with Dr. Erin McDonald. Und das ist eine der Begleitserien für Prodigy, die immer dann wissenschaftliche Phänomene erklärt, die man in Prodigy gesehen hat. Also zum Beispiel, was ist ein schwarzes Loch oder was ist ein Zwergplanet, etc., etc.
Ja, schön.
Ja.
Ja, da habe ich, glaube ich, ein paar von gesehen. Das ist sehr
Ich
schön.
auch. Ich finde auch Dr. Erin McDonald
Ja.
ganz nett. Die macht ja
Ach,
auch die
die ist
offizielle,
fantastisch.
wissenschaftliche Beratung für Prodigy für die
Genau.
Serie und ist ja
Für
dann auch.
Star Trek generell.
Ah, okay. Und ist ja dann auch tatsächlich in. War das in Lower Decks? Oder war es in Prodigy? Ich glaube,
In
in Lower
Prodigy
Decks.
kam sie
In
vor. Nee,
Prodigy.
Prodigy.
Genau. Wurde sie dann einmal kennen.
Da
Genau.
wurde sie tatsächlich auch als Wissenschaftsoffizierin wurde sie
Das war so
kennen,
schön,
ja.
weil die eine Figur sagte: Aber Aaron hat gesagt, das geht nicht. Weißt du, so. Und da wurde plötzlich die Metaebene aufgemacht. Das war sehr
Ja.
schön. Ja.
Ja.
Dann fand ich ganz gut, und zwar werdet ihr es mitbekommen haben, der Ready Room, der ja immer begleitend zur PK-Folge rauskommt, der kommt ja normalerweise donnerstags beziehungsweise dann am Freitag raus. Und diesmal ist es so, für diese Folge und auch für die nächste wird der Ready Room am Samstag erscheinen, damit alle die Möglichkeit haben, eben Spoiler zu vermeiden. Deswegen haben sie es auf einen Tag nach hinten verschoben. Deswegen hier kurz die Ankündigung, nächsten Samstag kommt dann auch der Ready Room für die nächste Folge erst, also am Samstag.
Ja.
Dann gibt es auf dem Times Square eine 3D-Enterprise. Und zwar
Ja.
haben die ein Riesenschild, gibt ja diese krassen Schilder, wo man das Gefühl hat, die Dinge sind wirklich da. Da haben die ein Riesenschild installiert, das bis nächste Woche, die ganze Woche wird es da sein, das bis nächste Woche Werbung macht für das große Finale. Und da fliegt nämlich die Enterprise in 3D-Variante in ihr, so ich sag jetzt auf ihren Parkplatz. Also wo fliegt sie denn da rein da wo man reinfliegt halt, wenn man als Schiff irgendwo reinfliegt, in den Hangar oder wie auch immer das heißt.
Ja. Ja. In
Und
Space Dog.
danke. Also sie parkt auf jeden Fall. Und schön in 3D und so weiter. Also es sieht schon toll aus. Ja. Kann man sich angucken, wenn man mag, oder wenn man vor Ort ist, mal vorbeischauen. Dann gibt es einen weiteren Zeichentrickfilm von Gazelle Automations. Ihr erinnert euch an den TNG-Film, der vor einem Jahr, glaube ich, war das, doch
Von Best
hier.
of Both Worlds, genau.
Richtig, genau, der durchs Internet gegangen ist. Und derjenige, der das gemacht hat, hat jetzt noch einen kleinen Zeichentrickfilm gemacht. Also wirklich nur so 10 Sekunden mit dem Titel Familie, wo eben die TNG-Crew auf der Brücke sitzt und dann eben einen von ihren klassischen Dialogen führt. Das heißt, kann man sich gerne anschauen. Wenn man den ersten Film mochte, mag man das bestimmt auch. Dann wird es ja nächste Woche das große Finale geben und das wird eine Doppelfolge sein, die also am Stück gezeigt wird. Das wissen wir jetzt schon. Ich glaube, eine Stunde
Ach
30
so,
wird es lang
ach
sein.
das, was wir, also so viel lang?
Ich glaube ja. Also ich hatte
Also
was
was?
gelesen von 1,5 Stunden, aber ich weiß jetzt nicht. Das geisterte
Ich
durch
hatte
den Raum.
irgendwas von knapp so eine gute Stunde hatte ich.
Kann auch sein. Also, wie gesagt, es wird auf jeden Fall ein bisschen länger sein als die reguläre Folge. Da ist es wohl so, dass es in USA wohl tatsächlich auch in den Kinos, in den IMAX-Kinos geschaut werden kann. Und da gab es natürlich wieder einen riesen Aufschrei, warum das hier nicht angeboten wird. Weil IMAX-Kinos gibt es ja hier auch noch in Deutschland.
Ja.
Also hätte man ja durchaus machen können. Aber es ist natürlich wieder der klassische europäische Fans versus amerikanische Fans. Ich wollte das aber trotzdem erwähnen, weil ich halt die Idee ganz schön finde, dass Star Trek einfach auch mal wieder im Kino zu sehen mit aktuellen Sachen.
Ja, weil die haben es auch geschafft. Ja gut, damals war es bei Amazon, gab es ja diese Finale im Kino, okay, nur für sozusagen für geloste Leute, nicht das Finale, das Premiere.
Ich wollte gerade sagen, beim Piloten, genau richtig.
Ja, genau, aber das gilt irgendwie nicht. Aber die hatten zum Beispiel bei Doctor Who, das war BBC, hat es geschafft, glaube ich, weltweit für das 50. Jubiläum von Doctor Who diese Folge ins Kino zu bringen. Also.
Aber es war auf jeden Fall auch nur einmal. Danach haben sie es auch nie mehr gemacht. Ja.
Aber das ist echt schade, dass sie also das nicht weltweit machen, weil.
Ja. Dann habe ich einen Artikel für euch verlinkt, und zwar in der Variety von Scott Manns mit dem Titel How Star Trek Picard Resurrected an Iconic Set. Da geht es eben um das Set der Enterprise D, weil es komplett neu gebaut worden ist für jetzt eben diese Folge oder die letzten drei Episoden. Da habe ich nämlich auf Internet auch ein bisschen diskutiert, weil ich nicht ganz wusste, wie und was und wo. Wer sich dafür interessiert, kann da einmal reingucken. Da sind auch sehr schöne Porträts dabei, so neue Porträts von der alten Crew natürlich mit so braun-beigem Hintergrund. Sehr 90er. Und aber auch sehr nette Fotos. Also da kann man mal reingucken. Dann gab es eine weitere Nominierung für Picard. Und zwar sind sie nominiert worden für den Webby Award in der Kategorie Best Installation of Experience. Und guckt euch das mal an. Ich bin da bis heute neidisch, dass ich das nicht live sehen konnte. Und zwar haben die Bushaltestellen rausgesucht und haben dann geguckt, wo sind die Schilder, in welchem Winkel sind die angebracht, und haben den Hintergrund imitiert, den du da auch, also wenn man an der Bushaltestelle steht, da ist ja meistens, also die sind ja verglast oft, und dann kannst du ja rechts und links rausgucken. Und dann haben die geguckt, wenn das dann rechts zum Beispiel in dieser Glastür das Plakat angebracht worden ist, und dieses Plakat sieht so aus, als sei da eine normale Glastür, und dann ist da die Technik eingesetzt worden, dass es so aussieht, als würde sich ein Picard, ein Worf, eine Troy, wie auch immer, quasi an diese Stelle beamen. Das heißt, du guckst dann nach rechts raus und du denkst, du guckst durchs Glas, weil der Hintergrund genau der gleiche ist wie der an dieser Stelle halt auch ist. Und dann beamt sich da diese Figur rein.
Augmented Reality quasi.
Richtig. Und ich habe das Video dazu habe ich verlinkt. Es sieht halt schon großartig aus. Und es wurde auch die Reaktion von so drei Leuten gezeigt. Da hat sich Picard da reingebeamt. Und die beiden so, was, Moment, was? Also die sind kurz mal ausgerastet. Das war sehr lustig. Ja. Und für diese Werbung, die war überall ich glaube in LA und New York war die verteilt an den Bushaltestellen, für diese Werbung sind die nominiert worden. Ja. Ich finde zu Recht. Also es sah großartig aus.
Ist nur schade, dass wir sowas hatten.
Ja. Es ist auch nicht an so vielen Bushaltestellen gewesen, wie ich mir das vielleicht auch gewünscht hätte als Fan. Aber das war natürlich auch sauteuer und aufwendig. Also wie gesagt, man kann sich in dem Video angucken, es sind so 2,5
Natürlich,
Minuten.
Das ist mega aufwendig.
Ja. Und dann zum Abschluss noch die Info, und zwar am 19. September, für alle, die Picard jetzt mochten, gibt es ein Buch, das rauskommt, und zwar Star Trek Picard, The Art and Making of the Series, explizit, ja, zur kompletten Serie, aber eben auch zu Season 3 von Joe Fordham. Und ich denke, wenn es im September dann rauskommen sollte, manchmal haben die auch Verspätung, dann werden wir da nochmal genauer drüber berichten. Gut, das war so ein bisschen, was wir an News hatten. Und dann geht es los mit der Folge. Und die Folge heißt Vox. Es ist die Folge 308. Und da habe ich gleich eine erste Frage. Und zwar haben wir im Englischen, klar, den Titel Vox und im Deutschen natürlich auch, aber im Englischen haben wir über dem O so eine Tilde drüber. Und ich bin kein großer Lateinkenner, aber soweit ich das herausfinden konnte, schreibt man es im Latein auch nicht so. Was hat das mit dieser Tilde auf sich? Weiß das einer von euch?
Weiß ich, ich vermute vielleicht, ich müsste jetzt mal gucken.
Also ich hatte gegoogelt, was die Tilde bedeutet, aber auf dem O bedeutet sie halt leider gar nichts.
Vielleicht ist es wie in manchen Lateinbüchern, ist es, dass du so einen Strich über Vokalen hast, um zu wissen, dass das länger betont wird, also Vox.
Okay, also ich weiß es nicht. Ich hatte das jetzt nicht gefunden, aber mich hatte das auf jeden Fall
guck
irritiert.
Ich gucke das gerade mal nach oder irgendwie mit dieser. Ja, genau. Hier, ich habe nämlich vom Pons, genau. Vox, Wokis und da ist das O mit also diesem Betonungsstrich oben drauf und ich vermute mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, haben sie irgendwie aus diesem Betonungsstrich eine Tilde gemacht, damit es funky aussieht. Aber was
Okay.
anderes, also es ist halt, also das ist so ein etwas, das halt in der Neuzeit jetzt ist für Leute, die Latein lernen, gibt es eben diese, für die sie es nicht kennen, ich glaube, die werden Betonungsstriche genannt, eben über Vokalen drüber, damit du halt weißt, es ist nicht Vox, sondern wenn du es Latein aussprichst, dann Vox.
Okay, gut. Gut. Einen kurzen Nachtrag habe ich noch für letzte Woche, die Folge. Und zwar hatten Angela und ich ja über die Folge diskutiert, in der Diana ja ihre Qualifikation als Brückenoffizier macht. Und wir wussten nicht mehr, wie die Folge heißt. Das möchte ich kurz nachreichen. Das ist Folge 7:18, Thine Own Self.
Genau.
Gut. Vox ist unter der Regie von Terry Matalas entstanden. Das Drehbuch haben geschrieben Sean Tretter und Kylie Rosetta. Teile von ihnen schon mit Star Trek Credits. Und der Titel heißt ja im Grunde sowas wie die Stimme.
Ja.
Und zwar kriegen wir das ja später, da werden wir, glaube ich, nochmal drüber reden, nochmal erklärt, dass eben die Borg-Queen sagt, Jack ist Vox quasi, also die Stimme der Borg, im Gegensatz zu Picard Locutus, derjenige, der spricht. Jetzt ist meine Frage, ich bin ja auch, wie gesagt, kein Lateiner. Heißt denn Locutus der, der spricht?
Ja,
Okay.
das ist der Sprechende.
Gut.
Also es ist, glaube ich, auch so ein ähnliches Wort gibt es auch auf Spanisch. Und also ein Sprechender, also ein Sprecher von etwas ist der Locutus, ja.
Okay, gut.
Das
Und
ist schon korrekt.
das erklärt dann eben auch den Folgentitel natürlich. Auch hier, denke ich, kann man wieder in die Meta-Ebene, also ein bisschen interpretieren und sagen, ja, es ist vielleicht auch nicht nur die Stimme Jack, sondern vielleicht auch die Stimme von Bla. Also so kann man ja natürlich interpretieren. Aber grundsätzlich fand ich das ganz spannend, weil ich da auf den ersten Blick nicht einordnen konnte, wie der Titel und warum und wieso und weshalb.
Ja.
Was kann man sagen, wenn wir jetzt in dieser Folge einsteigen? Man kann sagen, Terry Matalas, der alte Troll, hat uns angelogen. Denn er
Ich
hat ja
sage,
natürlich.
Terry Matalas hat meine alte Fanfiction gelesen und sie sehr, sehr schlecht umgesetzt.
Ach Mensch, sei doch nicht so.
Ich möchte ein Copyright. Ich möchte ihn für mehrere Trilliarden verklagen, dass er seine niemals veröffentlichte Fanfiction und sehr, sehr schlecht und nicht werketreu verfilmt hat und die Hauptfigur sehr verbaldowert hat. Ich werde es ihm nie verzeihen.
Er hat zumindest die ganze Zeit gesagt, es geht nicht um die Borg. Und ja, ich kann auch verstehen, dass warum er das gesagt hat. Ich würde es auch nicht verraten. Aber es war so, okay. Wir fangen dort an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar Diana und Jack stehen ja quasi vor der verschlossenen Tür. Und da ist das Erste, was
Ach,
mir auf.
übrigens, nochmal eine verdammte Tür und nochmal eine Frau, die einem Mann helfen muss, diese innere Tür zu öffnen.
Ich
Wir hatten
weiß.
das schon in
In
Staffel
Staffel
2.
2, genau, haben wir
Ich
drüber
denke auch
geredet.
so, Leute, okay, vielleicht haben sie es für extra gemacht, weil Vater und Sohn haben beide solche Issues, aber also ich sag mal, die Bildsprache und also dieses, oh, eine freundliche Frau begleitet den armen, gequälten Mann zur Öffnung seiner inneren Türe.
Ja, ach Gott, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann müsste man halt generell, glaube ich, auch Kritik daran üben, dass oft die Berufe von Counselern
Ja,
und so weiter weiblich besetzt sind.
das
Also,
sowieso.
ja.
Aber ich sage, trotzdem ist es sehr, sehr ähnlich. Und da könntest du vielleicht
Ja.
eine vierte Staffel machen, die heißt Tag der offenen Tür.
Wir haben die Musik von Will Grove White im Hintergrund. I Can't Stop Crying heißt der Titel. Und da hört man ja immer wieder dann Textfetzen. Also von wegen You're always in my dream. You'll come back home. I can't understand. Also genauso diese Fetzen, die dann wahrscheinlich auch imitieren sollen, was eben
Straßenbahn-Sound.
Jack durch den Kopf geht. Und dann hat man genau den Straßenbahn-Sound. Und da ist meine
Welcher
Frage. Habt ihr das nicht
Straßenbahn-Sound?
gehört? Am Anfang im Hintergrund hast du dieses Glockengeklirre. Das ist für mich, war das ein Straßenbahn-Sound.
Oh, okay, gut. Das
Also
habe ich, glaube ich, nicht drauf geachtet.
die alten Straßenbahnen in San Francisco, die haben das, wenn die losfahren, das ist dieses Dring
Ah.
und dann geht's los. Und das war doch da im
Ah.
Hintergrund. Oder habe ich das, also.
Könnte sein, dass das im Song drin ist, ja.
Ja, und dann habe ich aber extra nochmal nachgehört, weil der Song, den gibt es nämlich auch ohne den Straßenbahn-Sound. Und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, weshalb haben die denn die Version genommen mit dem Straßenbahn-Sound?
Ich weiß auch die Straßenbahn dann der Borg Queen,
Ja, genau.
weil die Borg Queen die Verkehrswende Ende endlich voran.
Ja, ja.
Und endlich überall Straßenbahnen bauen.
Also ich glaube, es war für die Atmosphäre des Songs gedacht, aber ich war so ein bisschen irritiert von diesem Dring, Dring, Dring. Naja, auf jeden Fall ist es offensichtlich eine von Beverlys Lieblingssongs. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil wir haben ja in der ersten Folge, wo wir ja auf die Elios kommen, da läuft ja im Hintergrund diese auch so genau vom Stil her, auch so ein Oldschool-Song. Genau. Ja, halt auch so ein American Songbook Oldschool-Song, so 20er, 30er. Und da sagt ja Beverly später auch, dass das quasi, und da musste ich doch damals schon so lachen, das Mixtape ist, das ihr PK zusammengestellt hat. Genau. Und offensichtlich, also ich könnte mir vorstellen, weil es derselbe Sound ist, dass das vielleicht auch eine von den Songs ist, der auf diesem Mixtape drauf war.
Ja, genau. Und PK halt besonders die Straßenbahn-Edition ausgewählt hat.
Diana ist auf jeden Fall jetzt da, halt jetzt dabei, ihn da eben auf die Tür hinzusteuern, und sie weist eben darauf hin, es ist dann natürlich alles wieder, ach, so arg symbolisch. Also ja, die Ranken sehen aus wie Neuronen, und was das denn bedeuten könnte, und dann sagt ja Jackie, ich habe keine Ahnung. Und dann sagt sie ja, alle Symbole sind voller Bedeutung. Ich dachte mir nur so, wow, Leute.
Also, das haben die öfters ja. Also in der dritten Staffel haben sie es ja, dass sie manche so Sprüche drin haben, die klug klingen sollen, von verschiedensten Charakteren, die absolut albern sich anhören. Das war ja auch von diesem vulkanischen Peinloh-Gangster-Boss, der dann sagte, wie war das wieder? In jeder Utopie gibt es Kriminalität. Also ist das logisch, dass es Kriminalität gibt? Und so, wie viel? Oder ich,
nein, da, also ist es logisch, das ist logisch, dass es eine kriminelle Organisation wie meine gibt. So war das irgendwie, genau, ja.
Aber das war so ein Hirnsalat.
Das fand ich noch irgendwie gut, weil da habe ich, wie gesagt, den konvolutierten Vulkanier gesehen, der sich halt selbst versucht, das schön zu reden. Das ergab dann noch irgendwie Sinn.
Ja, natürlich. so wie dieser konvolutierte Vulkanette aus DS9, die dann Leute erschossen hat.
Ja, eben, man macht sich seine eigene Logik, ja, genau.
Genau, aber trotzdem war das so Hirnsalat, und auch später in der Folge sagt ja die Seven etwas zu Data, wo ich auch dachte so, wer hat das denn bitte geschrieben? Also wirklich, also Seven würde sowas nicht sagen.
Naja, jetzt gehen wir weiter. Es erscheinen dann Blüten und Blütenblätter, natürlich in Rot. Und dann erfahren wir, das ist also das Crimson Arboretum auf Raritan 4, wo Jake mit seiner Mutter als Kind war. Hier werden wir kurz hellhörig, weil Raritan 4 kennen wir tatsächlich aus PK Folge 201. Das war nämlich der Planet, auf dem wir das letzte Mal Sochi gesehen haben, wo sie ja diese diplomatischen Verhandlungen geführt hat. Das war die Folge des Stargazer.
Mit den Deltan.
Richtig, ja. Genau. Da haben wir das letzte Mal gehört.
Wo sie die schönen Möbel hatten und das die tolle Bar.
Genau. Ja, und im Grunde beschreibt dann jetzt Jack, indem er die Blumen beschreibt, Picards DNA-Manipulation und die Zugehörigkeit zum Kollektiv. Weil er sagt eben, das ist der Lieblingssong meiner Mutter, und der hat sich von meinem Vater auf meine Mutter auf mich übertragen. Irgendwie so, wo ich dachte,
also wie das gewordet war, war auch so ein bisschen unlogisch, weil passed down. Normalerweise, wenn du sagst passed down, ist es sowas von Großeltern zu Eltern zu, oder auf jeden Fall auch so eine irgendwas, was halt hierarchisch oder wie auch immer runtergeht, aber passed on from my father to my mother and down to me, oder passed on wäre logischer gewesen. Also das war auch so ein Wortsalat, fand ich. Weil normalerweise ist passed down wäre, wenn from my mother to, from my grandma to my father to me, irgendwie sowas.
Also das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber wenn das da so drinsteckt, kann gut sein. Was ich interessant fand, war, dass hier eben ja im Grunde schon die Lösung der Folge vorweggenommen wird, aber eben mit ganz anderen Dingen. Also hier spricht er eigentlich, auf der ersten Ebene spricht er über Blumen und Ranken, und auf der zweiten Ebene, wenn wir wissen, worum es sich eigentlich handelt in dieser Folge, können wir rauslesen, ja, es geht eigentlich um DNA-Stränge und Kollektivzugehörigkeit. Und da eben auch spannend, dass er dann sagt, ja, er sieht halt die Ranken, und die sind also außer Sicht miteinander verknüpft. The Vines are connected. Und dann fragt ja auch Diana.
Ja, unter dem Boden.
Richtig. Und dann fragt ja Diana auch, do you find that comforting? Also findest du das beruhigend? Und dann sagt er, no, not comforting. Und dann geht es ja weiter, not right, true, purposeful, und dann perfect. Und in dem Moment,
genau,
in dem er perfect sagt, also wenn man da nicht verstanden hat, dass es um die Borg geht, dann weiß ich auch nicht. Weil das ist ja genau das, was die Borg versuchen zu erzielen. Also ihr großes Endziel ist ja Perfektion in Reinform, ja. Und dann dachte ich, okay, gut.
Ja, Ansinnen, ja.
Ja, ja, ja.
Sie nie erreichen.
Da habe ich noch eine Frage. Und zwar, Sie sprechen ja mal von Vines. Und ich habe das jetzt übersetzt mit Ranken, ganz allgemein.
Ja,
aber
ja.
Habe das auch mehrfach übersetzt gesehen als Weinreben.
Das kann tatsächlich beides sein.
Okay, weil, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn wir an Weinreben denken, wir natürlich auch immer automatisch gleich an Picard denken.
Natürlich, da ist natürlich die Bedeutung so sehr verschränkt und so vielschichtig aufgeladen. Aber Weins sind tatsächlich nicht nur Weinreben, Ranken, sondern noch andere.
Okay, und dann hören wir die Stimme der Borg-Queen natürlich, die wieder die klassischen Dinge sagt, die sie die ganze Zeit schon sagt, komm zu mir, komm nach Hause, verknüpfe dich mit mir, bla bla bla. Und ich muss dir ganz ehrlich...
Lock dich in mein WLAN ein.
Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, wir machen da jetzt Witze drüber, aber ich muss dir sagen, ich fand diese ganze Szene, die dann zur Tür und zur Öffnung der Tür hingeleitet hat, ich fand die schon sehr gut inszeniert. Du hattest verschiedene Bruchstücke, die übereinander gelegt wurden. Du hattest eben diese Erinnerungsfetzen mit den Blumen und dann eben aber auch Soundfetzen, die eingespielt wurden, wie die Stimme der Borg-Queen, dann aber auch die Musik im Hintergrund und die Dialoge, die auch in Dialogfetzen sozusagen zusammengelegt wurden. Das heißt, du hast am Ende so mehrere Ebenen gehabt, die dann übereinander gestapelt wurden, bis du dann eben an dieser Tür gelandet bist. Das fand ich sehr gut inszeniert.
Stimmt, die hatten ja auch, glaube ich, vom Teil auch schwarz-weiß fast.
Richtig,
gezeigt,
genau. Also ganz verschiedene Dinge sind da einfach
der
zusammengekommen.
Das war ganz gut. Also der Schnitt und die, das, was ich zum Beispiel sagen muss, was die, also die letzten Staffeln hatten das auch, aber in dieser Staffel haben sie es besonders gut gemacht, ist der Schnitt und der Ton und also wie Ton und Bild geschnitten sind. Das ist sehr, sehr gut.
Ich finde auch, wir haben wirklich ab und zu immer mal wieder sehr kreative Einstellungen auch drin. Also zum Beispiel wie diese Einstellung, beim letzten Mal war es ja die Einstellung mit dem Feuerzeug zum Beispiel, dass man nur das Feuer gespiegelt im Fenster gesehen hat und das dann aufgezogen wurde, die Kamera, und wir dann sozusagen durch das Fenster zurück auf Vedic geschaut haben. Oder auch, es gab auch eine Einstellung, die fand ich auch sehr toll, die ging von außen durchs Weltall auf die Außenhülle des Schiffes, durchs Fenster rein in den Ready Room auf Picard und Beverly. Also es sind schon sehr kreative, finde ich, kreative Einstellungen dabei, wo man sich denkt, Moment mal.
Was sagst du denn, Lukas?
Die Frage, wie ich diese Tür, ich habe gedacht, das ist exakt das gleiche wie in Staffel 2,
genau.
Leute. Könnt ihr euch nichts Neues einfallen
das
lassen?
Das habe ich nämlich auch genau das. Ja. Also wahrscheinlich haben sie es ihre Raison im Writers Room war, wir machen also dasselbe Bild, um die Verwandtschaft zu zeigen, weil sowas wird ja gerne verwendet, so als Mittel, um eine so symbolisch auch Verwandtschaften zu zeigen. Aber das war jetzt einfach so ein großer Trope. Und vor allem diese Mystery Box, die schon wieder so ganz lang vor einem hergezerrt worden ist. Das war so.
Ja.
Oh, und ich muss sagen, diese Staffel Picard hat dazu geführt, dass ich sagen würde, ey, ich wäre froh, wenn ich mindestens 10 Jahre oder für immer nie wieder Mysteryboxen erleben muss.
Ja, also ich habe das jetzt nicht so wahnsinnig problematisch empfunden wie du, aber ich finde auch, man hätte gerne 2 Episoden weniger machen können mit dem. Das ist schon richtig.
Oder du machst halt einfach kürzere Sachen drauf.
Ja, es war jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht so extrem schlimm, aber es war halt schon ein bisschen langgezogen, das ist richtig. Diana ist ja diejenige, die Tür öffnet und quasi reinguckt. Und danach, aber statt dann danach Jack zu sagen, was sie gesehen hat, marschiert sie einfach direkt zu Picard und Beverly. Und ganz ehrlich, wenn das mein Counselor wäre, da wäre ich auch angepisst.
Ja.
Ja, also ich finde, das geht halt gar nicht. Und ich verstehe, warum sie das macht, weil sie sieht ja dann Jack als Waffe und hat eben Angst, dass der das missbrauchen könnte und geht deswegen absichtlich ja direkt zu Picard und Beverly und erzählt es ihm nicht. Aber ganz ehrlich, als Counselor müsste ihr doch klar sein, dass man das so nicht machen kann.
Ja, es kommt drauf an. Also wenn die wohl erwogen hat, den Sicherheitsaspekt für alle, weißt du, the needs of the many outweighs the needs.
Ich weiß. Damit erkläre ich mir das auch, aber...
Also genau, ja, ich bin ja Psychologe vom Beruf aus und ich sag mal, das ist datenschutzrechtlich in Deutschland wäre das schwierig.
Ja.
Weil man nicht ohne Einwilligung der PatientInnen über sie reden darf mit anderen. Und das war ja nun ein professionelles Setting irgendwie.
Ja.
Es war sogar im Counselor-Raum, weil man außen nämlich dann das Schild noch sieht, es gibt offensichtlich ein eigenes Counselor-Büro und da waren die nämlich drinne.
Da eben, und das war, also was ich allerdings etwas ungeschickt fand, aber ich denke, das war auch aus der Raison raus, dass sie halt die TNG-Crew halt so im Zentrum haben wollten für diesen Teil der Serie, ist, dass Eigentlich hätte es sein müssen, Troi kommt und sagt, hey, ja, Borg, voll garstig, richtig gefährlich. Und dann Picard gesagt hätte, Picard to Seven of Nine, we need you here at Sick Bay. We need your expertise. Und dann hätte Seven of Nine mit denen reden können. Und als Picard, weißt du, erst sagt die Troi, oh, wir haben ja Protokolle, du kannst nicht einfach zu ihm hingehen. Und dann Picard doch zu ihm hingeht. Seven hätte mit Picard da reingehen müssen.
Warum denn Seven? Nur weil sie mal Borg war?
Weil dann völlig klar ist, dass die Borg-Queen wahrscheinlich dahinter steckt und die Seven kennt die Borg-Queen sehr gut.
Aber das finde ich jetzt kein Argument, weil Picard war auch mal Borg. Also ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, das finde ich jetzt kein Argument.
Vor allem zwei Ex-Borg besser als ein Ex-Borg.
Ja gut, das verstehe ich. In dem Fall ist es ja dann aber runtergezogen worden eben auf die Vater-Sohn-Ebene. Also darum ging es ja eigentlich in dieser Szene dann zwischen Jack und Picard. Vorher haben wir aber noch, das Gespräch zwischen Diana, Picard und Beverly, die dann eben sagt, und übrigens, da fand ich auch sehr schön, wurde die Locutus-Stimme aus The Best of Both Worlds eingespielt, die dann Picard im Ohr hat. Und dann kommt eben die Diskussion auch, dass Beverly sagt ja dann auch, ja, keiner hat die Borg in über einem Jahrzehnt gesehen. So, es könnte also sein, dass die Borg vielleicht irgendwie ja eine Evolution durchlaufen haben, weil sie eben darüber diskutieren, dass ja eigentlich Jack ja gar nicht assimiliert wurde und gar keine
Nanoproben
in sich trägt und dass er ja eigentlich dann gar nicht betroffen sein kann. Und dann Beverly sagt, ja, aber vielleicht gibt es mittlerweile irgendwas Biologisches, da sind sie ja noch am Diskutieren. Und das Lustige ist, genau wie sie das diskutieren von wegen, ja, iromodisches Syndrom, war das oder war das nicht oder so weiter, genau diese Diskussion, genau die gleiche Diskussion, haben ich und Angela in der letzten Folge geführt. Es war, als hätten wir gewusst, was im Drehbuch steht, es war unglaublich. Und wir mussten dann jetzt doch so lachen im hinterher, weil ich dachte, es gibt's doch gar nicht. Diese Diskussion, wie gesagt, hatten sie hier auch. Und da hattest du dann kurz mal reingeschmissen, Lukas, du hast gesagt, 10 Jahre gab es keinen Kontakt zu dem Borg. Und du hattest dann reingeschrieben, Moment, Staffel 2.
Ja.
Eben, genau das. Die haben zwar irgendwie ein Wegwerfding, hatte Shaw irgendwas erwähnt, ja nicht das, was auf der Titan war, sondern richtigen Borg, die bösen Borg. Und ich fand halt, die haben die zweite Staffel damit halt gelassen, dass also diese Jurati-Borg halt, diese Gateway, vor allem nicht nur die Jurati-Borg da sind, sondern ein Gateway von einem Transwarp-Kanal bewachen. Und da nichts mehr kommt. Also ich hoffe, ich glaube es zwar nicht mehr, aber es wäre sinnvoll, wenn sie das irgendwie nochmal aufgreifen.
Ja, es hat bei Twitter hat er was dazu geschrieben, was mich ziemlich wütend gemacht hat.
Was hat er denn gesagt?
Der Terry Matalas hat geschrieben, das hätte gar nichts mit den normalen Borg zu tun, das sei aus einer anderen Timeline und.
Aber ich habe das nochmal nachgedacht und das stimmt leider. Ich hatte nämlich, pass auf,
aus einer anderen Timeline.
Also bei
aber
so
sie
Zeitreise.
Waren in der Timeline jetzt angekommen.
Ja, aber sie haben nicht, ich hatte ja verstanden und das möchte ich nämlich hier kurz, deswegen, ich habe da lange drüber nachgedacht von dieser Aufnahme, weil es echt, ich habe da immer so einen Knoten im Hirn. Also es war ja so. Die alte Borg-Queen quasi ist ja mit denen, ist ja gefangen genommen worden, quasi in diesem faschistischen Variante von Starfleet, die wir dann kennen, von der Föderation, die wir kennengelernt haben, ist die Borg-Queen ja gefangen genommen worden. Diese Queen wird mitgenommen in die Vergangenheit von der Crew und dort verschmilzt sie mit Jurati, die dann eben vom Jahr 2024 aus ein eigenes Kollektiv gründet, in dem die Leute mehr oder weniger dann freiwillig aufgehen und verborgen vor den eigentlichen Borg, die wir also von den eigentlichen Borg. Das heißt, es entwickeln sich also zwei verschiedene Stränge.
Ja, genau. Ja.
Und ich hatte das so verstanden, ursprünglich.
Und das war mein, in die Föderation aufgenommen.
Ja, und das war mein Denkfehler. Mein Denkfehler war gewesen, ich hatte es so verstanden, dass Jurati, weil sie ja quasi so früh ansetzt mit der Entwicklung des Kollektivs, im Grunde eine Alternativkollektiv aufbaut und es deswegen das alte Kollektiv nicht gibt. Aber das stimmt nicht. Sondern es gibt beide Kollektive, die parallel nebeneinander herlaufen.
Aber dieses andere Alternative, diese Borg-Kooperative, die ja trotzdem existiert, die sind jetzt trotzdem da, bewachen irgendein Tor, was auch immer, und wurden dafür Teil der Föderation, weil sie ja diesen Teil der Föderationscharta invoked haben bei Picard. Mhm. Und wären dadurch technisch, wenn sie da als Teil der Föderation aufgenommen werden, für den Zweck, diese Gateway zu bewachen, dann wären sie irgendwie mit involviert.
Offensichtlich sind sie das ja nicht, beziehungsweise vielleicht sind sie das mittlerweile auch nur noch auf dem Papier, weil sie ja eigentlich nicht, also sie sind ja eigentlich nicht vorhanden sozusagen. Also sie sind ja.
Doch, sind sie vorhanden.
Naja, aber offensichtlich sind sie ja nicht im Alltag der Föderation vorhanden. Also,
ja, weil das Drehbuch das nicht wollte.
Ja, eben. Das ist auch etwas, worüber wir diskutiert hatten. Und zwar, wir haben
also
in Staffel 1...
Ganz, ganz schlecht.
Das Problem ist folgendes. Und zwar, das hatten wir letztes Mal diskutiert gehabt, wir hatten das Gefühl, für Staffel 1 hast du Shepard gehabt und jetzt für Staffel 3 hast du Matalas gehabt. Und du hast zwei Leute, die sich Gedanken gemacht haben, viele, viele Jahre nachdem TNG fertig war, wie sie denn sich vorstellen, dass TNG weitergehen könnte. Und Shepard hat seine Vorstellung davon in Staffel 1 umgesetzt und Matalas setzt seine Vorstellung davon jetzt in Staffel 3 um. Das Problem ist, dass in Staffel 1 durch Shepards Vorstellung viele Dinge kennengemacht worden sind, die Matalas offensichtlich nicht als kennen anerkennt. Und ich habe das Gefühl, die ganze Zeit schon über in Staffel 3 bei ganz vielen verschiedenen Dingen, dass er viele Dinge von denen, die dann in Staffel 1 gelaufen sind, einfach wieder ungeschehen machen möchte.
Ja, und das ist so.
Und damit
so
er seine Vision. Ja, damit er halt seine Vision von dem Fortgang von TNG durchsetzen kann. Dazu gehören die Borg, dazu gehören ganz viele andere Dinge auch. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also da haben wir ausführlich drüber geredet, dass das echt ein Problem ist einfach. Ja, das stimmt.
Also vor allem, ich sage jetzt auch mal was anderes, weil als dann mit Jack diese Verhandlung anfing in den ersten paar Folgen und Riker darüber, weißt du, so auch dieses ständig diese Vater-Sohn-Beziehung in den Vordergrund gestellt wurde, aber über Kestra kaum was gesagt.
Ich weiß, das ist auch so ein Ding, ja.
Also, hallo, was ist denn das denn?
Als überhaupt ist es ganz schwierig mit Frauenfiguren, was jetzt gerade auch diese ganze Staffel angeht.
Diese Sache, wo zum Beispiel die Aging-Technologien, ich glaube, da hatten wir sogar selbst drüber geredet, wie sie in dieser Bar saßen und quasi saufen waren, während Troy also mit dem Kind zu Hause war.
Ja, genau, da hatten wir auch drüber, genau, das ist eine von den Dingen. Es gab auch noch einige, gut, dass wir da nicht miteinander geredet haben, es gab auch noch zwei, drei andere Sachen, die mich fürchterlich aufgeregt haben, in dieser Folge war das nicht so. Das Jurati-Kollektiv ist auch so ein Ding.
Dabei war das Jurati-Kollektiv so eine großartige Sache. Das war das, was die zweite Staffel für mich richtig gemacht hat. Ja,
also ich finde das Jurati-Kollektiv auch großartig. Das Problem mit dem Jurati-Kollektiv ist natürlich, das muss man leider so sagen, diese Gefährlichkeit der Borg, die ging damit natürlich flöten. Also das hat die Borg ein bisschen handzahm gemacht.
Ja, es ist halt eine andere Sorte Borg. Und die trotzdem jetzt nicht, mit denen nicht gut Kirschen essen ist, wie halt schon in der ersten Folge der zweiten Staffel zu sehen war, dass die jetzt nicht unbedingt super handzahm sind und doch gewisse Mittel haben, sich durchzusetzen, aber halt mit anderem Ansinnen.
Ja, also für mich waren sie halt dann einfach weniger gruselig, ehrlich gesagt.
Aber
im Jurati-Kollektiv.
Warum müssen sie mal gruselig sein?
Naja, so sind sie ja als Bösewicht etabliert worden, das meinte ich damit.
Ah,
also das
aber
sind ja auch die
entwickeln.
Art von Borg, die Matalas offensichtlich wiederhaben will.
Ja, das ich weiß nicht, konservative Lesart.
Der steht halt auf richtig gut und richtig böse, ohne eine echte Motivation. Das ist ein bisschen stumpf. Finde ich, also das werden wir ja noch drauf kommen heute vielleicht, aber die Changelings haben ja auch keine richtige Motivation am Ende und die Borg jetzt,
Außer dieses Dualistische halt. Und eigentlich ist Star Trek, was Star Trek so gut macht, ist ein monistisches Weltbild. Also das bedeutet, dass alles in der Welt gehört irgendwie zusammen und wird nicht irgendwie ausgesondert als das ist böse und steht ihm entgegen, sondern es ist etwas, womit halt umgegangen werden muss. Star Trek Discovery macht das halt viel besser.
Ja, genau, finde ich auch. Es ist weniger, ich sag mal, weniger Othering und das Jurati-Kollektiv, ich meine, das war ja auch total interessant, mit wie viel Charme die Borg-Queen da gespielt wurde und wie die sich angenähert haben, weil Jurati auch Seiten von der Borg-Queen hatte und andersrum, das war im Nachhinein, würde ich sagen, das war schon interessant.
Ja, es war sehr gut. Vor allem war es halt auch so eine, was sehr, 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 sehr selten vorkommt, ist, dass er eine autistisch gecodete Frau, die halt auch sehr technik- und wissenschaftsaffin ist. Und
Ja.
normalerweise sind es ja in solchen Sachen meistens Männer, die so obsessive Wissenschaftler sind. Und Jurati war ja genau das Gegenteil. Und das also für diese, ja, und noch eine Blondine, gut weiß, ja, aber halt auch noch eine Blondine, die halt ja trotzdem sehr nerdy, geeky, awkward, aber sehr weiß, worüber sie spricht, fachlich absolut on top ist und dazwischen vielleicht awkward mit irgendwelchen Beziehungen, was sonst nur Männerfiguren waren traditionell. Klar, weißt du so. Und dann wird es ja auch noch mit einer Borg-Queen verschmelzen und wird zu so einer fast mythischen Kraft für eher verbindend und ja, weißt du, so dieses Bilde Universe of Sevens, weißt du? Ja.
Also wir sind uns einig, dass es an dieser Stelle auf jeden Fall ein bisschen hakt, was die Logik der Story
Logik.
angeht.
Ja.
Und wir gehen weiter mit Picard, der natürlich an allen Enden getriggert ist von seinem Trauma, das er zwar angefangen hat zu verarbeiten, aber so richtig drüber weg, glaube ich, ist er über Locutus nie gekommen. Wie sagt man so schön, wie Vater so auch Sohn oder wie Sohn so auch Vater? Denn natürlich nimmt, das ist etwas gewesen, Jake nimmt ja immer so die Schuld auf sich. Also er will ja immer sich opfern. Am Anfang will er sich opfern auf der Helios, dann will er sich opfern als irgendwie auftaucht und jetzt will er sich ja auch wieder opfern, weil er ja zu Borg Queen unterwegs ist. Und Picard ist ja genauso, weil Picard jetzt dann sagt, ich bin dran schuld, es ist meine Schuld, ich werde mit ihm auf jeden Fall reden müssen. Er lastet sich also wieder das Schicksal der Welt auf seine Schultern,
Ja.
wie Picard es immer macht. Und
Und ich gebe jetzt mal einen Meter was obendrauf. Dafür wird vom Fandom Michael Burnham gehasst.
ja, ist
Während ein
richtig.
Picard
Ist richtig, ja.
genau dasselbe ein Picard. Vor allem Picard und Riker haben das Ganze angefangen mit einer Rogue-Aktion gegen alle Regeln. Stell dir vor, Michael Burnham hätte sowas gemacht.
Na, das brauche ich mir nicht vorstellen, das war doch Pilot.
Stimmt.
Ja, aber ich meine, ja, aber ich meine halt, ah,
Ja, ich
stimmt.
weiß, was du
Aber ich
meinst.
sag jetzt halt, aber trotzdem, weißt du, aber wenn das halt jetzt ganz plakativ gesagt zwei sehr eingeführte, von Fans geliebten alten weißen Männern ist, dann ist das ja toll.
Ja,
Und der
klar.
Sohn darf
Ja.
das ja auch.
Ja.
Aber hier ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sich das hier spiegelte
Ja.
wieder. Also Vater und Sohn natürlich, klar. Und dann, wir haben des Rätsels Lösung. Also die ultimativen Bösewichter sind natürlich, hinter den Changelings sind natürlich die Borg. Wir hören dann eben auch immer wieder die Stimme natürlich. Und sehr, sehr schön hier auch, das fand ich, war ein ganz, ganz wunderbarer Zug, dass wir, wenn wir die Borg-Queen nachher hören, wir natürlich auch die Stimme von Alice Cree hören. Und
Quit, ja genau.
ja, genau, sie ist halt wieder da, beziehungsweise stimmlich nur, optisch nicht, aber stimmlich. Und wie
Ja.
großartig ist es, dass sie, also das ist ja die First Contact Queen, beziehungsweise ja auch die Best of Both Worlds Borg Queen. Und
Und
wie
die
großartig ist es, dass wir
aus
das wieder haben?
Endgame.
Ist
Und
es auch aus
Endgame.
Endgame tatsächlich? Ich dachte,
Ja.
Endgame war eine andere Schauspielerin.
Nee, die Susanna Thompson, die in Voyager die Borg Queen gespielt hat, war nicht in Endgame, das war Alice
Ach,
Quidditch.
das war auch sie. Okay, ja,
Ja,
wunderbar.
ja.
Und da war
Ja,
ich ganz
ja.
glücklich, dass wir sie zumindest stimmlich wieder zurückbekommen
Und
haben.
sie kam ja auch in iExcretus, der Folge mit
Richtig, in der
Voldemort
Lower
auch
Decks
vor.
Folge vor. Genau, richtig.
Wo
Aber
Voldemort
auch nur
sich mit ihr
stimmlich natürlich.
unterhalten hat.
Genau.
Ja.
Ja, und warum man sie nicht sieht, also ich glaube, sie macht hauptsächlich nur noch Stimmarbeit, oder? Sie macht, glaube ich, gar nicht mal so viel Auftritte ans
Vor der
Set.
Kamera, ja.
Beziehungsweise in dem Fall kam Corona vielleicht auch noch dazu, das kann gut sein. Ja, dann haben wir die roten Ranken natürlich, das hatte ich schon gesagt, die sind also Neuronen. Ganz ehrlich, da hätte man auch drauf kommen können, weil ich dachte immer nur halt an Blutgefäße und so, aber Neuronen, also wenn man es dann weiß, ja, dann
Ja,
sieht man es
genau.
natürlich.
Ja, klar.
Ja, ich dachte an Spezies 872, aber das war auch Quatsch.
Ja.
Ja, die hatten ja auch diese blitzartigen, also so
Ja.
auseinanderförmigen gehenden
Genau, die
Muster.
hatten
Ja,
so, aber
genau.
ähnlich, du warst bei denen gelb, aber ja, es war ähnlich, ja.
Ja. Ja, und ganz klar, also wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit gehabt, dass Jack gesagt hat, er hat innerlich das Gefühl gehabt, er hat was vermisst und er ist anders und so weiter. Wir hatten ja auch immer so dieses Thema Connection, Verbindung etc. etc. Also wirklich alles sehr, sehr on the nose eigentlich, wenn wir jetzt rückblickend uns das anschauen, ist natürlich dann auch klar, dass das war wahrscheinlich. Also auf der einen Seite ist es offensichtlich die Verbindung zum Kollektiv, die immer schon in ihm schlummerte, nach der er sich gesehnt hat. Gleichzeitig aber sagt er instinktiv auf die Frage von Troy, ob er sich damit denn wohlfühlt, nein. Und das fand ich spannend, weil ja offensichtlich instinktiv da zwei Seelen in seiner Brust ruhen. Auf der einen Seite eben dieses Sehnen nach dem Kollektiv, aber trotzdem Angst haben davor. Es ist nichts, was ihn beruhigt oder zufriedenstellt. Und das finde ich auf reiner instinktueller Ebene sehr spannend für die Figur. Weil man hätte ja meinen können, wenn er sich danach sehnt, dass es positiv belegt ist, aber ist es ja eben nicht. Ja, naja, also Diana hat ihre Protokolle und sagt, Leute, Jack ist eine Waffe gegen die Menschheit oder gegen Humanity und somit eine Gefahr und deshalb, nicht nur für sich, sondern eben auch für seine Umwelt und deshalb müssen wir ihn jetzt einfach mal in Anführungszeichen einsperren. Und dann hat halt Picard das Gespräch mit ihm und sagt, Mensch, wir bringen dich nach Keslova auf Vulkan. Da ist dann Jack schon recht schnell klar, Keslova wird ihm zwar hier als wissenschaftliche Institution verkauft, aber ist in Wirklichkeit eigentlich ein Gefängnis. Und dann bricht er das natürlich aber wieder runter eben auf diese Vater-Sohn-Beziehung, so nach dem Motto, offensichtlich ist dir also, dass du mein Vater bist, nicht so wichtig. Genau, wie die Protokolle.
Vaterschaft.
Und da, aber das ist ja natürlich auch ein Dilemma, in dem Picard ja im Grunde schon seit Staffel 1 steckt und von dem wir gedacht hatten, wir hatten es endlich überwinden. Und das ist ja das, was Beverly ihm auch vorwirft, gleich am Anfang in der ersten Folge, dass sie sagt, dir waren die Sterne immer wichtiger als Familie, als ich, als alles. Und jetzt ist es halt auch wieder so.
Das ist aber auch blöd geschrieben, weil Beverly war mit ihm in den Sternen. Die waren zusammen da unterwegs. Das ist etwas, was sie als Familie, das war zum Beispiel bei der Sisko-Familie viel besser geschrieben. Klar, der Vater hat immer gesagt, hey, Jake und Benjamin, kommt doch mal wieder auf die Erde. Aber es war nicht so dramatisiert. Das war mehr ein, ja, ihr habt da euren Job da weiter weg und ich wohne hier auf der Erde und wir sehen uns nicht so oft. So, es war so.
Einmal finde ich, will ich das einfach nur nochmal sagen, ich finde es total irre, dass Picard dieses Gespräch mit dem Sohn führt und nicht Beverly oder Beverly und Picard, weil Picard kennt ihn seit einer Woche, Beverly seit 20 Jahren. Und das andere ist, Beverly hat jetzt nicht wirklich ein ganz ruhiges Leben mit ihm geführt, das kann man nicht sagen. Also und die Nummer mit, ich habe total auf ihn aufgepasst und jetzt ist er doch mir entflohen.
Aber das fand ich super, als sie gesagt hat, das hat mir zum Beispiel so gut gefallen, das hat mir sehr gut gefallen.
Auch, ja.
Aber du hast schon recht, also dass Picard mit ihm spricht, das ist auch so ein Ding. Man wollte halt wieder die Vater-Sohn-Beziehung in den Mittelpunkt stellen. Weißt du? Aber was ich eigentlich sagen wollte war, ich glaube, der Vorwurf von Beverly ist nicht, du warst in den Sternen, sondern der Vorwurf war, du hast die Priorität darauf gelegt, du hast sie mir vorgezogen. Also ja, ich war da, aber du hättest dich in vielen Momenten, in denen du dich für mich entscheiden hättest sollen oder für die Familie, hast du dich eben für die Sterne entschieden. Also ich glaube, das ist der Vorwurf.
Aber dann halt diese Dichotomie aufzumachen, weil du genauso Familien hast, die zusammen in den Sternen sind, die zusammen auf dem Raumschiff sind. Das war jetzt einer der... Ja, die Hansons, oder du hattest ja die ganze Prämisse der verdammten dicken Enterprise D war ja, dass Familien zusammen in diesen Missionen sein können. Mhm, und das ist halt auch etwas, sagen wir so, kulturell. Ich weiß auch jetzt nicht, ich kann ja jetzt nicht sehen, was der Writers Room da in deren Köpfen war, aber für mich sieht das strukturell so aus, wie es halt so traditionell patriarchal ist. Der Mann ist in seiner Welt draußen, die Frau ist woanders in ihrer domestischen Welt. Und obwohl Crusher war ja sogar auch mal eine Zeit lang Chefin von Starfleet Medical.
Mhm, ja.
Und also quasi zweite Staffel. Und als Wesley noch klein war, also noch klein, aber halt als Acting Ensign frisch noch auf der Enterprise gedient hat. Und da hat sie quasi ihrem Sohn da viel Freiraum gegeben, hat man ja auch gesehen. Aber also so, als ob diese Frage sich stellt. Also, dieses deine Welt und meine Welt, dabei soll das halt, ja, die haben ewig zusammen auf demselben Raumschiff gedient.
Stimmt, ja. Das stimmt.
Lukas, wolltest du noch?
Ja, ich glaube, nur noch ein Gedanke dazu ist einfach, das ist ja auch eine bestimmte Art, wie in dieser Staffel Picard porträtiert wird, nämlich als Actionheld, als Kirk 2.0, was überhaupt nicht so stimmt. Das war ja in den Filmen, aber eigentlich.
Ja, wobei, Kirk 2.0 ist eher Jack, glaube ich, als Picard.
Ja, ich meine eher, dass sie haben auch immer wieder jetzt in den Interviews dazu gesagt, ja, früher waren William Shatner und so waren die Alten, zu denen die hier hinaufgeschaut haben, und jetzt sind wir es und wir sind jetzt irgendwie die Helden, und so wie der Sean die porträtiert als die Leute, die immer nur rumballern und Quatsch machen, so,
Dabei war das ja gar nicht so.
das war doch überhaupt nicht so. Das ist eine Art, die Filme zu lesen und so, und irgendwie es ist so das Ganze, ich sag mal, was ich bei dieser Staffel so finde, und da wieder, wo es wiederkommt, eigentlich geht es dabei um, wie können Menschen zusammenleben, die verschieden sind. Und daraus wird in der Rückschau gemacht, ah, ihr habt eure Untertassensektion irgendwo gelandet, Stress landet, wie heißt Crash landet auf dem Planeten. So, hä?
Das ist so, vor allem weil Picard ja ewig als der Diplomat galt und fast eher etwas, also etwas spießig, auch so ein bisschen standoffisch zu allen war und keine Pokerrunden mitgemacht hat, bis auf in der letzten Folge und so weiter und so fort. Und ich sage jetzt mal, es ist so traurig, weil eigentlich. Es ist Star Trek, ich möchte es mögen. Es gibt auch Teile dran. Ich sage zum Beispiel, damit ich wirklich auch gute Haare dran lasse, ist zum Beispiel, wie Worf geschrieben ist.
Ja.
Fantastisch. Worf ist für mich genau der Charakter, der zeigt, wie er aus so einem stoischen Actionhelden-Klischee eines Kriegers, das ja schon in TNG angefangen worden ist, zu kritisieren, er halt selbst sehr offensiv damit umgeht und sagt, ja, ich arbeite an mir. Und ich bin schon weit gekommen.
Lass mich
Und
hier mal den Advocatus
ganz toll.
Diaboli spielen, weil eigentlich, ich bin nicht dieser Meinung, aber ich höre natürlich dann die andere Seite, die Seite, die dann nämlich sagt, ja, kein Wunder, dass dir das gefällt, das ist natürlich genau entgegenkonträr dem Bild eines Kriegers. Weißt du, was ich meine? Also, man könnte sagen, weil es ist ja nicht der alte Worf. Und die wollen ja den alten
Ich
Worf, die wollen
mochte
ja den
auch den alten
Kriegerworf. Und
Worf, weil er in seiner Art
aber
seine
das wäre wahrscheinlich das
Schwierigkeit hat,
Argument,
die.
glaube ich, das dann käme.
Ja,
Also, ich finde
keine
den neuen
Ahnung.
Worf auch gut. So ist es nicht.
Ja,
Aber
ich sage, ja.
er ist immer noch Worf. Er hat, vor allem Worf ist, ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, wie Michael Dorn das halt auch so rüberbringt. Weil du merkst auch, in der Art der Gesten und so weiter, das ist Worf genauso auch die Stimme, wie er spricht. Und es ist auch Sinn ergibt, dass Worf immer weiter zu sich gefunden hat, weil er immer jemand war, auch von Anfang an, also fast von Anfang an so geschrieben worden ist, als jemand, der sich sucht, weil er eben durch die Traumata in seiner Kindheit und dann auf der Erde großgezogen, zwar mit sehr liebevollem Haushalt, das er auch sehr schätzt, aber trotzdem nicht seine Familie und dann auch ein Rabenvater für seinen Sohn war und du hättest sowas ganz Ähnliches um Worf ranken können und ich hätte das interessanter gefunden. Außerdem, ich muss jetzt dazu noch sagen, Jack Crusher, die Figur, wie sie so ausgearbeitet worden ist. Erstens, warum hätte sie eine Tochter sein können? Und ja, wenn es ein Sohn war, es gibt so viele verschiedene Flavor an Maskulinität. Warum dieser abgeschmackte Kirk 2009? Sorry für das Wort,
Ja, das ist das, was ich
Bumsbuddy.
meine mit gestrig. Auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, die Figur ist aber tatsächlich auch so geschrieben worden, auch absichtlich, dass man
Ich
sie nicht mögen
weiß.
soll. Also sie ist keine Sympathiefigur, das so ist sie
Ja,
auch eingeführt worden.
aber du kannst auch eine unsympathische Figur
Natürlich, modern
kreativer
schreiben. Ja,
schreiben. Also
ja.
ich sage jetzt zum Beispiel, es gibt ein schönes Beispiel, ich werde jetzt nichts spoilern. Lukas, hast du The Expanse gesehen, die Serie?
Nee, ich werde auch nicht dazu
Oh.
kommen in diesem Leben.
Okay, ja,
Wirklich.
verständlich. Aber es gibt halt da einen Charakter, ein Belter, Captain Ashford, und der ist halt jemand, der über eine Staffel hinweg antagonistischer geschrieben wird, obwohl du merkst, dass er jetzt nicht ein Arsch ist, weil er ein Arsch ist, sondern weil er bestimmte Hintergründe hat, bestimmten Auftrag hat und ein bestimmtes Verantwortungsgefühl hat und aus diesem Verantwortungsgefühl Dinge tut, die den Protagonistinnen entgegenkommt, aber das dann aufgelöst wird auf einer bestimmten Art. Aber sehr klug. Aber diese Figur ist zwar mit anderen Klischees, aber halt Klischees, die schon fast eher niedlich sind, geschrieben, aber nicht so diese konservativen Klischees geschrieben.
Naja, das ist halt, aber das ist ja das, was wir der Serie an sich ja vorwerfen, durchgehend,
Naja,
nicht nur in
eben.
dieser Folge. Und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also, das ist durchgehend jetzt, das ist einfach der Flavor dieser Season Staffel, tatsächlich. Ja. Das liegt halt am Showrunner. Und es gibt natürlich, aber da sage ich mir halt auch, es gibt halt unterschiedliche Star Trek und das ist halt mehr das gestrige, nostalgische Star Trek. Und wer es haben will, na gut, der soll es genießen, aber es ist nicht meins.
Ja. Ich sehe es halt soziokulturell ein bisschen problematisch.
Ich kann aber halt Teile davon tatsächlich genießen, beziehungsweise Teile davon, über Teile davon freue ich mich auch.
Na klar.
Um zurückzukommen auf dieses Thema Identität, ja, genau. Verbindung, ja, Vererbung und so weiter, das ist ja auch was, was sich doch grundsätzlich durch die Staffel zieht, was wir ja jetzt ja auch ein bisschen auch natürlich in Jack haben, der dann fragt, wie viel von mir ist quasi mir, wie viel von ich bin ich, wie auch immer, wenn ich Deutsch übersetze, und dann eben nochmal Beverly und Picard, die dann diesen schönen Satz sagen, oder Picard, he inherited the best of you and the worst of me. Ja. Wo ich auch dachte, oh, guck an. Also auch mal umgedreht, weil normalerweise hast du es ja sonst immer umgedreht. Die Mutter ist ja sonst immer schuld.
Ja, genau. Das stimmt.
Das war die beste Szene der Folge, fand ich.
Ich fand es auch super, wie die da im Fenster standen und so. Ja.
Vor allem war das auch dieses ein Spiegel dessen, wie Picard aus dem Fenster schaute am Ende von Best of Both Worlds.
Mhm. Ja. Stimmt.
Also, habe ich mich gar nicht dran erinnert, aber ja, stimmt. Und naja, jetzt, wie es kommen muss, Jack nutzt halt seine Kräfte und flieht dann wutentbrannt. Eigentlich, glaube ich, um die Borg-Queen zu töten. Also der sagt so nach dem Motto, ich zeig's dir. Er macht also genau das, weshalb es die Protokolle überhaupt gibt und missbraucht seine Macht. Und ich denke mir nur so, Leute, und vor allen Dingen, da hat auch keiner mitgedacht. Also ich glaube, Lukas, du hattest es gesagt.
Ja.
Der Mann kann sich in andere Köpfe versetzen. Wie kommen die denn auf die Idee, dass sie ihn aufhalten können?
Ja, no chance. Aber jetzt wissen wir ja, er kann sich nur in die unter 25-Jährigen reinversetzen.
Ja, das kommt erst später dann raus.
Ja, ja. Wobei, ich glaube, er kann sich
einfach ein paar richtig muskulöse alte Säcke vor den Brick stellen.
Ja, und ja. Das nicht. Naja, Beverly rennt ihm halt hinterher und bittet ihn zu bleiben. Sie finden schon eine Lösung. Ja. Und ja, ach, ich weiß auch nicht, ich fand diese Szene auch so ein bisschen komisch, halt, aber okay.
Ja, ja.
Wenn ich mir das kurz überlegen müsste, sie müssten ein Kraftfeld vor der Tür aufbauen, das nur durch Jean-Luc Picard oder durch oder Data, irgendwen, in den er sich nicht reinversetzen kann. So ein Android-Synth-Hologramm. Und nur diese Person dürfte das Kraftfeld bedienen können. Und dann wären sie sicher.
Ja, aber ich weiß irgendwie, da sind viele Logiklöcher jetzt auch drin, gerade in dieser Folge. Jack fliegt dann auf jeden Fall los. Und interessanterweise, das kann man wohl an den Koordinaten sehen, die er im Shuttle eingibt. Er fliegt zum Spoiler, nächste Woche wird es nämlich definitiv gelöst, zum Jupiter. Dort findet er einen Transwarp-Korridor. Und beim Transwarp-Korridor, wir haben es schon gesagt, habe ich mich natürlich gleich gefragt, was aus dem Transwarp-Korridor aus Staffel 2 wurde. Aber das ist auf jeden Fall nicht der gleiche Transwarp-Korridor.
Nein, der ist auch woanders, genau. Der ist natürlich im Sol-System, weil die Borg ja die Erde angreifen wollen und quasi Verbindung zu ihren jugendlichen Drohnen haben möchte.
Ja. Ja, und dann kam eine sehr, sehr schöne Szene zwischen Data und Picard. Data, der ihm Trost spenden möchte, aber nicht die richtigen Worte irgendwie findet und stattdessen ihm die Hand auf die Schulter legt.
Ja.
Und unabhängig davon, dass es einfach eine super schöne Geste war, auch einfach, weil es zwei alte Freunde sind. Ich finde, man hat auch hier absolut den neuen Data gesehen, weil der alte Data, glaube ich, hätte das nie so gemacht.
Nee, hätte das auch nicht verstanden. Der hätte das ja auch nicht können. Der hätte wahrscheinlich was etwas Hilfloses, aber gut gemeintes
gemacht. Ja, genau. Übrigens, was ich noch interessant fand, war der Borgwürfel, den wir ja hier sehen im Transwarp-Korridor, der schwebt ja in so orangenem Nebel. Und wenn wir jetzt wissen, dass es Jupiter ist, dann lässt sich das natürlich erklären, weil Jupiter ist ja im Grunde auch rot-rötlich. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil wir haben ja die ganze Staffel hindurch als Signalfarbe rot gehabt. Und normalerweise haben die Borg ja als klassische Signalfarbe grün.
Aber das ist ja, also es sind ja Komplementärfarben.
Erstens das und zweitens, hätte man grün genommen, glaube ich, hätte man zu früh einfach schon gewusst, dass es sich definitiv um die Borg handelt.
Borg-Symbol ist eine rote Hand.
Mhm. Eine rote Hand? Nicht dieses rote Augending?
Nee, ja gut, das ist eine Hand. Das ist so eine rote greifende Hand, die halt so stilisiert ist.
Okay. Also, aber ich glaube, die meisten bringen mit den Borg doch eher grün in Verbindung als rot. Ja, natürlich,
als Umgebungsfarbe, aber ihr Symbol ist in rot, tatsächlich.
Und ich meine, rein optisch muss man aber schon sagen, war dieser Reveal, also diese Enthüllung des Borgwürfels, der dann da in diesem Nebel versteckt ist, wo er dann so durch das Fenster rausguckt und so, das war auch schon toll gefilmt. Also da dachte ich mir, so sieht wunderbar aus.
Color Grading, die Fotografie, alles wundervoll. Und ich fand diese, vor allem was interessant war, da waren so wie kleine Antennen oben auf dem Würfel drauf.
Okay.
Das hat man auch sonst dieses Detail nicht gesehen. Hätte ja sein können, dass irgendwas aufgeklappt ist. Und oben im Borgwürfel, wo Jack drin ist, sieht es aus wie so eine Baustelle. Da sitzt
Also,
kaum Ton.
ich hatte
Der
gelesen.
Kabelsalat liegt überall rum. Da hat jemand also wirklich keine Cable, wie sagt man, Cable Management vergessen.
Ich hatte gelesen, dass das tatsächlich wohl noch die Zerstörung vom Endgame
Ja.
sind.
Genau, wahrscheinlich. Das habe
Ja,
ich mir auch gedacht.
ja.
Das ist halt noch so, weißt du, so nach dem Motto, Jack kommt nach Hause, Borgqueen sagt, ach Kind, zieh die Schuhe aus, nicht auf meinen Fußboden, hier liegt sowieso noch alles rum, was die fiese Janeway gemacht hat. Wir müssen das noch aufräumen. Wie? Ihr braucht 10 Jahre oder 20 Jahre zum Aufräumen. Ja, eine Borgqueen ist ja kein D-Zug.
Wir kommen weiter. Wir haben eine klassische Jolly Data Szene, wie wir sie eigentlich aus TNG kennen und auch
Ja,
lieben. Die beiden, die
ja.
zusammen ein Problem lösen, an der Konsole natürlich. In diesem Fall haben sie nämlich rausgefunden, dass das Iromodiche Syndrom so eben kein Iromodiche Syndrom ist. Das wussten wir, sondern dass es aber in Wahrheit, und das haben, erfahren wir jetzt erst, wohl schlafende Borg-DNA ist, dass die in Picard eingesetzt wurde. Das heißt, er hat also genetisch modifizierte DNA-Stränge in sich und die hat er an Jack weiterverwendet. Und die haben quasi jetzt eine Generation gebraucht, um sich dahin zu entwickeln, wo sie sich nämlich hinentwickeln sollten, sprich zu Jake, der jetzt also ein Transmitter ist und Befehle aussenden kann. Und deshalb konnte Picard auch, das finde ich noch, da wird noch eine schöne Kennenlücke geschlossen, in First Contact auch die Borg hören, ohne dass er ja irgendwie einen Empfänger oder was in sich hatte. Weil das ist ja ein Problem, das in Canon von den Fandom schon seit dem Film, seit dem Erscheinen des Films diskutiert wird. Und hier wird es einfach mal schnell glatt gebügelt mit so einem
Ja,
Nebensatz.
weil ich dachte halt auch erst, als Jack immer Verbindungen mit den anderen Leuten gemacht hat, um irgendwie sie zu kontrollieren, was auch immer, da war das für mich wie, ja gut, er ist zwar Sender, wo sind die Empfänger in den Leuten? Und ja, es wurde dann erklärt mit, ja, die DNA-Teile wurden Teil von dem Standardarchitekturen des Transporters,
Ja,
die
das wird erst
Data
später erklärt, aber
erklärt.
ja, genau.
Genau. Und dann halt bei jedem Beamen halt ein Teil DNA, Borg-DNA reingepflanzt. Deswegen haben die Changelings auch keine Transporter benutzt.
Aber das Wissen, also das Wissen weiß die Crew noch nicht. Sie wissen bisher eben nur, dass diese DNA vorhanden ist. Und dann sagt Geordi einen sehr schönen Satz, die natürlich wieder so ein klassisches Foreshadowing ist, nämlich über Jack, he may be Borg, but that is not all he is. Ja, also er mag Borg sein, aber es ist nicht alles, was er ist. Natürlich fliegt jetzt die Crew zu die Titan zum
Noch
Frontier
eine
Day.
kurze Frage an
Ja, bitte,
euch.
bitte. Ja.
Warum haben die das nur bei Picard gemacht? Die haben in den letzten 30 Jahren wirklich ausreichend Lebewesen assimiliert.
Das
Warum
wissen wir
zur Hölle?
nicht. Es könnte theoretisch, könnte es jetzt in, ich finde, theoretisch ist jeder, der mal Borg war und zurückgebaut wurde, in Anführungszeichen, da haben wir ja einige nach Wolf 359,
359.
könnte jeder quasi ein Problem sein. Ich
Ja.
glaube, also was wir ja wissen, ist, dass die Borg-Queen sich aus was für Gründen auch immer ja so, also die ist ja so fixiert auf Picard. Und ich glaube, da, also ich
Als
glaube so,
stalkt sie ihn einfach.
na, so, ich glaube, das erklärt sich wirklich so, dass sie PK irgendwie so, dass sie von ihm besessen ist und
Ja.
an ihm auch ihre Rache ausüben will, weil er es ja auch war, der im Grunde ihre Pläne zerstört
Und
hat.
er ist ja schließlich auch die Hauptfigur und deswegen muss das so sein.
Aber du
Ja,
hast schon
aber
recht,
das ist
auch
doch
hier
so
wieder
doof.
ein Riesenlogikloch.
Das ist doch der, der keine Kinder hat, der für sich
Ja.
entschieden hat, das wird nichts. Und bei Janeway, Janeway war auch assimiliert und wieder nicht und wieder doch und wieder nicht. Da hätten sie es auch mal machen können, aber
Aber
die hat ja auch
Janeway hatte
keine
auch
Kinder.
keine Kinder.
Ja,
Genau.
aber
Und
theoretisch
ja.
könnte es ja in also
Belana,
wenn ich.
genau, Miral, genau. Du hättest es mit Belana Torres machen können, weil sie war assimiliert, hat dann ein Kind gekriegt und Miral Torres Paris hätte, okay, die wäre da schon, die ist ja noch viel älter, weil dann hätte man quasi das, da es noch perfider machen können, dass es dann das Enkelkind von der Torres ist. Das hättest du ganz genauso machen können.
Wenn ich die Borg Queen wäre, hätte ich einfach mal in alle automatisch manipulierte DNA
Genau.
reingelegt.
Genau.
Natürlich.
Aber
so durchweg alles,
wie gesagt, Logiklücke hier in der Story. Aber da hatten wir ja sowieso schon genug in der Season.
Okay, dann fliegen wir zum Frontier Day.
Genau.
Und jetzt geben wir es uns richtig.
Ja, genau. Shaw darf einmal kurz Einspruch halten, aber ich finde, unabhängig davon, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ich finde, man hat ihn als Figur ziemlich kastriert. Also seit 2 oder 3 Folgen hat er eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die TNG-Crew in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Ja. Aber Seven übrigens auch. Genau. Seven ist genauso in den Hintergrund gerückt worden. Zugunsten der TNG-Crew halt.
In diesem Ready Room, in diesem Konferenzraum sitzen. Riker hat das Kommando an Shaw zurückgegeben. Shaw müsste doch irgendwie mit dabei sein und Bescheid wissen müssen und nicht sein ganzes Schiff an die TNG-Crew abgeben, die er vorher in der ersten Folge beim Schnitzelessen noch so beschimpft hat.
Ja, also natürlich, es gibt auch da eine Lernkurve natürlich, aber grundsätzlich ist der mir halt, finde ich es halt schade und wir wissen ja, dass das es eben an, da, das liegt halt an der TNG-Crew, aber dass er halt da so in den Hintergrund gedrückt wird und Seven ja genauso, ja.
Nein, da stimme ich dir vollkommen zu, das ist mir völlig egal, ob ich den mag oder nicht, aber dann schreibst du den Charakter aber auch bitte durchgängig. Also.
Ja. Naja, also Picard versucht eben die Flotte zu warnen, aber natürlich erfolglos. Hier bekommen wir jetzt auch zu sehen Admiral Elizabeth Shelby und zwar als Captain jetzt für diesen Tag auf der Enterprise F. Hier ist natürlich jetzt der Schlüssel die synchronisierte Flotte, das heißt, die können sich alle zusammenschalten und sind ja in diesem Netz. Darf sehr schön, sie haben Elizabeth Dennehy für die Rolle von Elizabeth Shelby zurückgeholt. Wir kennen sie ja aus TNG 326/27 Best of Both Worlds, genau. Da kann ich auch den Ready Room empfehlen, denn da war sie zu Gast zusammen mit Jonathan Frakes und da hat sie eben viel erzählt von, wie das war in Best of Both Worlds und was sie auch erzählt hat, was ich sehr, sehr schön fand, sie hat erzählt, wie die Wandlung der Reaktion der Fans auf ihren Charakter ist. Denn früher, also zur Best of Both Worlds-Zeiten, zu TNG-Zeiten und auch einige Jahre danach, ist sie von den Fans sehr gehasst worden. Also so nach dem Motto, die böse Bitch und so weiter, die da irgendwie hinter Riker her ist. Und sie meinte, das hat sich im Grunde seit den 2000ern hat sich das einmal komplett gedreht. Und viele Fans, auch männliche Fans, kommen zu ihr und sagen, sie finden das großartig, dass sie sich als Frau durchsetzen kann und das eben macht, auch ohne Rücksicht auf Verluste.
Und vor allem, die ja auch so qualifiziert ist.
Ja, genau. Genau.
Ja, viel qualifizierter als die Enterprise-Crew.
Ist total qualifiziert. Genau, das ist auch sowas, das ist auch das Erlebnis, das du als weiblich gelesene Person hast, die irgendwo in eine Jobsituation kommst, sehr qualifiziert bist, weil du dafür angeheuert bist für deine Qualifizierung, deswegen in diesem verdammten Job bist und dann kommt die Firmenpolitik dazwischen.
Ja, aber das fand ich sehr spannend, dass sie eben explizit gesagt hat, dass sich das wirklich einmal um 180 Grad gedreht hat. Und und also den Ready Room kann ich empfehlen, der hat Spaß gemacht, fand ich. Und Fun Fact.
Ist der jetzt auch auf YouTube vorhanden?
Das weiß ich nicht. Ich habe ihn unter startrek.com geguckt. Da ist er offen.
Startrek.com, da geht
auch gut. Kleiner Fun Fact, wir sehen ja hier 7000 Schiffe und ich kann, also alle Schiffe kann ich nicht aufzählen. Wer das wissen möchte, der soll sich Trek Culture angucken. Das Video, da erzählen die, glaube ich, fast 5 Minuten darüber, welche Schiffe alle da sind. Aber ich habe eine Handvoll von Schiffen rausgesucht, die ich ganz spannend fand. Wir sehen die USS Okuda, wir sehen die USS Drexler, die USS Mandel, die USS Turango und die USS Trumbull. Und die sind alle benannt nach Star Trek Mitarbeitern und zwar hauptsächlich Star Trek Design. Also ich meine Okuda, klar, und auch Drexler und Mendel und so, das sind alles, Trumbull war Visual Designer, Visual Fotografie und so weiter. Also das finde ich schön, dass da einfach in Form der Schiffe an die gedacht wird. Und das haben wir
und
auch für
eine Pulaski.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir auch für In-Ken-Figuren. Wir haben nämlich unter anderem auch eine USS Hikaru Sulu, eine USS Cochrane, also Warp-Antrieb-Begründer, eine USS Akira, eine USS Huijin und eine USS Thunderchild und eine USS Uhura und eine USS Pulaski. Beides. Und das ist natürlich ganz wunderbar, wenn dann so In-Kennen-Verweise gemacht werden.
Ja. Ich muss halt nur sagen, dass das habe ich auch mit ein paar, also in Real-Life-FreundInnen besprochen. Das ist jetzt wirklich auch nur so aus meiner privaten oder beruflichen Warte, ist, dass ich halt denke, so ja, das ist natürlich auch Designleute, die von Ewigkeiten schon bei Star Trek sind, aber Im Gegensatz zu, ich zum Beispiel, Expanse hat es geschafft, dass hinter der Bühne bei den Kreativleuten, die auch nicht Kostüm sind, mehr nicht männliche Personen mitmachen. Und ich denke, das ist halt auch ein kompliziertes Problem. Gerade bei Picard, beim Ready Room ist mir so aufgefallen, wie weiß und männlich dieses Personal wieder war. Und ich einfach aus meiner beruflichen Perspektive, gerade Leute, die einen ähnlichen Job machen wie ich, aber an den Serien, an den Sachen, die ich so mag, da will ich Leute sehen, die mir etwas ähnlicher sind. Ja, das ist so
Ja, das ist halt
schwer.
jetzt auch das Problem. Das ist aber auch ein Problem des Showrunners, muss man ganz ehrlich
Ja,
sagen. Es hängt alles, es ist
es wird immer deutlicher,
eine
glaube ich.
große Mischpoke sozusagen.
Und im Nachhinein verändert sich so der Blick auf Discovery für mich so stark, dass ich so denke, ja, ich fand das vom Schreiben her manchmal so, sie hätten manche Sachen ein bisschen besser machen können, aber am Ende die Vielfalt, die da gezeigt wurde und die Charaktere, mit denen man sich identifiziert hat, wo man gar nicht gedacht hat, ach so, solche Seiten habe ich auch oder so, ja, so
Ja, genau.
und
Weil zum
das
Beispiel
war einfach
diese
toll.
zum Beispiel grantelige Ingenieursfigur hattest du eben auch Jed Reno,
Ja,
weißt
die war toll, ja.
du? Die war grantelig, aber halt mit einem Herz. Und die hat nicht so Leute zu sehr runtergemacht. Zwar so ein bisschen so ätzende Sprüche, aber es war, du merkst es war halt, ja, mit einem anderen Drall dahinter. Und die hast du dann anders wahrgenommen, also ich
Ja.
persönlich als Short zum Beispiel.
Aber jetzt will ich euch noch mal kurz eine Sache fragen. Ihr seid ja voll die Expertinnen für Star Trek. Wie erlebt ihr das denn, dass diese ganzen Kurzauftritte von den alten Charakteren sind? Weil, also wäre ich der Schauspieler oder die Schauspielerin, dann würde ich mich irgendwie ein bisschen veräppelt fühlen wie Shelby. Ich sag da
Ja,
drei Sätze und werde erschossen.
ja,
So.
ja, das
Und
ist
solange ich
so.
Shelby nicht tot am Boden liegen sehe, mit einem Todesschein in der Hand, ist sie nicht tot.
Mit
Aber
ihrem
grundsätzlich,
eigenen,
genau.
genau.
Aber grundsätzlich hast du recht, natürlich, klar, ja.
Das ist total nervig, oder auch wie halt mit Roe umgegangen worden ist.
Ja,
Ja,
oder
dann
nicht
war
nur,
das
also Tim
vor
Russ, auch
allem,
Moriarty, also das sind ja alles,
ja, auch
ja.
die, aber genau, auch die, aber es war halt
Da
so,
hat Roe noch den meisten Anteil gehabt in der
ja,
Folge.
stimmt. Aber das war dann auch so ein hochkochendes Drama zwischen den beiden, das fast wie so eine Liebesbeziehung war, weil das halt diese Art von Stil, den halt der Showrunner wohl hat. Und das ist so, es war, also es war von all dem noch das Okayeste, aber trotzdem mit Ober- und Untertönen, die ich etwas cringe fand.
Ja.
Und dann, ja, Moriarty, gut, das war halt. Konntest du noch so ein bisschen erklären, weil das aus Datas Psyche kam
Und
und
Tim
so
Russ, also
weiter.
beziehungsweise Tuvok war ja auch nicht
Tuvok.
Tuvok, sondern Tuvok war ja ein Changeling, auch das kann man also theoretisch wegerklären.
Ja, aber trotzdem. Also ich hätte gern, ich hoffe, Shelby ist noch da und ich hoffe, obwohl es gesagt wurde, sie wird nicht dabei sein, dass die wurde schon so oft genamecheckt, wir wollen bitte Janeway sehen. Vor allem, weil
Ich nicht.
Janeway.
Ich möchte Janeway nicht sehen. Ich finde, sie passt hier überhaupt nicht rein am Ende. Wenn sie jetzt noch dazukommt, das wäre für mich tatsächlich was in die ganze, also
Selbst wenn
deswegen
sie
zum
kurz auf
Beispiel.
dem Bildschirm wäre, wenn sie irgendwie einen Plan haben, die Borg noch mal schön zu natzen und kurz auf dem Bildschirm die Seven mit Janeway spricht,
Nee,
ich
das
fände, das
würde, also
würde
für mich würde
passen.
es nicht passen. Ich weiß, dass viele jetzt danach rufen. Ja, aber das ist
Weil
persönliche
die ja
Präferenz.
neben Picard, weil sie neben Picard, die ist ja auch die Person, die Borg schon mal
Ja, ich
so
weiß.
dermaßen.
Aber mich wird das, ich finde, das lenkt irgendwie ab. Also das würde dann noch mal ein ganz anderes Feld aufmachen für mich persönlich. Das gleiche Problem habe ich zum Beispiel auch mit. Ich hatte auch überlegt, wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel Tasha Yar nochmal auftaucht? Ich hätte das toll gefunden um Tasha Yars Willen, aber ich finde, es passt auch nicht in die Story rein, weil dann würde das ganze Fenster
Ja.
Romulaner aufgemacht werden und es passt hier halt auch nicht rein. Und ja,
Nee,
also
aber
Janeway passt dann noch besser. Aber
bei Janeway und Borg ist wie Picard und Borg. Vielleicht nicht ganz so traumatisch
ja,
für
genau.
Janeway, aber Genauso, wäre es vielleicht auch schön gewesen, wenn Janeway rauskriegt, Q ist tot, damit sie weiß, ah, dieser Geselle nervt mich auch nicht mehr.
Aber das also, ist doch schließlich, jetzt eine gute Überleitung.
Na, ich wollte noch
ist
kurz.
Sie ja auch, ist Janeway ja auch die Patentante vom Q Junior. Ja, ja. Also, bitte.
Ich wollte noch kurz sagen, ich finde das tatsächlich schade mit den Cameo-Auftritten. Ich fand das unzufriedenstellend, mir war ja, das zu kurz. Mir, die Figuren waren teilweise gar nicht die eigenen Figuren. Und dafür, dass die ganze Zeit wir quasi so heiß gemacht wurden nach dem Motto, es kommen so viele tolle Cameos und überhaupt und sowieso, war ich dann am Ende doch enttäuscht. Das, die einzige wirklich große Überraschung für mich war Roe. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ja. Aber Moriarty zum Beispiel, das wurde ja schon im Trailer verraten, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich finde, das hätte man guten Geheimnis behalten können. Und auch Tim Russ, also Tuvok, so nett ich den finde, aber auch der war jetzt für mich, ist für mich halt keine Figur, an der ich so hänge, weshalb ich es zwar nett fand, dass er aufgetaucht ist, aber mein Herz hing da nicht so dran. Bei Roe wiederum hing mein Herz da so dran.
Okay. Weil ich mag Tuvok und ich finde auch Tim Russ ist ein sehr sympathischer Mensch, also dem habe ich tatsächlich noch auf Twitter gefolgt, also einer der wenigen Leute von so SchauspielerInnen und ihm und Jerry Ryan bin ich gefolgt, weil ich die beiden also auch in den Rollen super fand und also auch als Menschen sehr toll finde.
Also er hat gesagt, Spoiler, dass er nochmal auftaucht. Wir wissen halt jetzt nicht, ob er als Changing nochmal auftaucht oder als echter Tuvok. Aber er hat gesagt, er taucht noch einmal auf. Und ich meine, jetzt ist ja noch nächste Woche die Möglichkeit. Deswegen, mal gucken. Naja, wir sind jetzt also zurück im Borg-Würfel. Während also am Frontier Day da Picard und so weiter nicht geglaubt wird, ist Jack im Gespräch mit der Borg-Queen. Wir haben die ganze Erklärung von wegen, er ist die Stimme, Picard war derjenige, der spricht. Und dann hatte sie auch überlegt, vielleicht sollte sie auch ihn Regenerati nennen. Also von, es wird übersetzt als Wiedergeburt, aber es ist natürlich Neubilden, Regenerieren, Wiedergebären.
Oder auch Puer Deus, also der Gotteskind.
Genau, Gotteskind, Gottessohn. Und, und dann dachte ich so, okay. Also da finde ich Box besser.
Was haben die Borg mit Gott zu tun?
Ja, aber sie sieht sich ja als Göttin, also als Gottesmutter aller Borg. Ja. Also so, denke ich, ist ja das Bild.
Aber Deus ist Maskulinum.
Ja, dafür kann ich kein Latein, leider. Sie assimiliert den Deckdarm, der ja eigentlich sie umbringen will, aber es einfach nicht schafft. Und dann assimiliert sie ihn, also steckt ihn da quasi als Netz an. Und dann kommt natürlich der ganz ikonische Satz, den sie auch so wunderbar sagt, Resistance is futile. Und
wie sie das Moment, halt so richtig...
Aber in dem Moment, ganz ehrlich, da hat die Noskalmin mich wirklich gepackt. Also da hat es funktioniert. Da dachte ich so, wow, ich liebe es.
So richtig, das war natürlich klar, das war so, yeah, Borg-Queen wieder. Und der Borg-Würfel, der sich im Jupiter versteckt, sehr süß. Und,
Lukas, ich habe dich unterbrochen, was wolltest du denn sagen?
Mir fiel nur ein, weil wir doch das eben hatten von erleben sich die Borg als Götter oder nicht. Wir hatten 8 Folgen lang mit einer Spezies zu tun, die sich explizit als Götter beschäftigt und es spielt keine Rolle mehr. Also
das kommt jetzt zum Ende
Thema,
zurück, glaube ich.
Ja, ich hoffe. Weil jetzt in dieser Folge, wir werden ja jetzt gleich, also jetzt sind wir ja gleich beim Frontier Day, wo plötzlich von einem Moment auf den anderen alle unter 25-Jährigen zu Borg werden und so, okay, wofür hat es nochmal die Changelings gebraucht? Wofür?
Ja, das ist aber die Frage. Funktion. Aber die Changelings, also diese Changelings sind halt Handlanger. Sie wollen Rache und sie waren diejenigen, die, also ich glaube, die Borg wird halt geguckt, wer ist für mich als Werkzeug am besten zu benutzen, um das auszuführen, was ich möchte. Ja. Und das sind die Changelings. Und sie hat halt die Changelings so manipuliert, dass die gedacht haben, sie erfüllen mit der Borg-Queen ihre Rache. Aber in Wirklichkeit war es die Borg-Queen, die ihre Rache erfüllt hat.
Ja, eben. Und das ist jetzt nämlich der entscheidende Punkt, ganz ehrlich. Warum sollten sich die Changelings, die alle Solids hassen, mit den Borg, die definitiv Solid sind, einlassen?
Verzweiflung, glaube ich. Mittel zum Zweck und Verzweiflung.
Und das war ja diese versprengte, nochmal extra genmanipulierte, wo ich sagen muss, genmanipulierte Changelings, die als Handlanger benutzt werden, hat eine gewisse Poetic
Richtig.
Justice, weil die Changelings ja selber Spezies genmanipuliert haben, um ihre Handlanger zu
Richtig,
sein.
ja,
Ja, das
absolut.
stimmt.
Das stimmt wirklich.
Ja, und daher hat das schon, war quasi, eigentlich war Vadic also nichts anderes als Female Changeling 2.0 mit einem Schuss Weyoun.
Ja, stimmt, ja. Aber ich meine, es läuft halt auf Rache hinauf und das hinaus. Und das ist, du hast schon recht, Lukas, das ist auch wieder so eine Erklärung. Es ist halt das Einfachste von allem
Auch
irgendwie.
so dualistisch, vor allem so Rache, ja, für was bringt Rache überhaupt? Welchen Zweck erfüllt das außer sich, ich fand zum Beispiel auch diese ganze Backstory, ihr habt es ja besprochen, aber ich habe nichts dazu hier gesagt, ist halt kurz gesagt, diese Backstory zu Vadik war für mich auch so sehr, sehr billig und es war so ein, auf Englisch sagt man Doubling Down, so ein noch extra ein Drauftun zu einem Teil von DS9, den ich eher schwach fand mit diesem Virus, weil ich hätte, das habe ich hier auch in einem Podcast schon oft gesagt, also wenn ich damals Showrunner gewesen wäre, hätte ich Sloan, also Section 31, mit Odo zusammenarbeiten lassen, weißt du? Und dann hast du sogar, glaube ich, das war sogar Matalas, der das beim Ready Room sagte, ha! Und Starfleet hatte ja keine eigenen Changelings, die mit ihnen arbeiten, also mussten sie sich welche machen. Nein, sie hätten auf jeden Fall mitarbeiten können, weil Odo sogar ein bisschen Verständnis oder halt Logik hinter Section 31 sogar mal geäußert hat. Und dann hätte es auf DS9 großartige Storys geben können zwischen Odo und Bashir und Sloan und was auch immer für Dingen, die dann noch Garak vielleicht noch hätte dazukommen
Ich wollte
können.
gerade sagen, jetzt packen
Spionage.
die Slasher-Gläser aus, die Slasher-Brille aus.
Aber jetzt
Das muss
nicht nochmal
auch
sagen.
sein. Aber
Aber
was ich aber meine, ich fand halt diese Storyline etwas billig und wie halt da.
jetzt nur nochmal diese Sache mit dem Motiv, weil die Borg Queen hat ja jetzt auch nichts gesagt, warum das Ganze. Vielleicht werden wir das nächste Folge erfahren. Dann werden sie alles auflösen, aber ich sag nur, was diesen Rogue Changelings angetan wurde, das wäre in Deep Space Nine mindestens mal eine Folge wie In the Pale Moonlight wert gewesen, wo man irgendwie diese moralische, also was das bedeutet, was Starfleet da gemacht hat, was sagt das über diese Gesellschaft aus, dass das da erlaubt war? Das sind ja Nazi-Experimente und dass die das einfach so
Aber das ist
hinnehmen,
genau
ja und
das, was
so.
ich
Also das Fass wollte ich
glaube,
jetzt eigentlich nicht aufmachen hier.
nein, 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 was ganz anderes, was die damit zeigen wollten, ist eine sehr idealistische, freiheitliche Gesellschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht und dann halt zu den quasi halt zeigt, wie Gewalt Gegengewalt erzeugt und verzweifelte Leute zu den Werkzeugen der Gegner oder halt der Gewalttätigen, der Unterdrücker halt vielleicht auch mal langen können.
Aber, also das ist jetzt eine Diskussion, die führt hier zu weit. Wir haben da auch schon ein
Ja,
ganz
du
kleines
hast
drüber
recht.
gesprochen.
Ja,
Aber Lukas,
ja.
was Lukas aber gesagt hat, stimmte. Das war nämlich auch mein Problem, um das noch kurz zum Ende zu führen. Ich hatte ganz, ganz große Probleme mit diesem Teil der Storyline. Und zwar tatsächlich bezogen auf Picard und Beverly als
Ja.
Charaktere, als auch auf Starfleet selber. Das ist zum Beispiel ein Aspekt in dieser Staffel, wenn wir dann Staffel-Recap machen, da werde ich das nochmal aufgreifen, weil da war ich sehr, sehr unglücklich mit. Das ist auch etwas, wo ich echt gedacht habe, das nimmt mich komplett raus aus der Serie. Also da, ja.
War für mich auch das Ende. Und jetzt sind wir bei einer Situation, wo die ganzen unter 25-Jährigen auf einmal assimiliert
Ja,
werden.
also ich ganz ehrlich, vielleicht ist da auch einer mal 26 oder 24. Es geht halt eigentlich um den Zeitpunkt, zu dem der frontale Kortex des
Ja.
Gehirns sich eben nicht mehr weiterentwickelt. Und das ist im Schnitt bei 25. Aber deswegen eben, also es geht eigentlich darum, dass es hier die jungen Leute sind. Und es ist genau das, was Elle gesagt hatte. Also es sind Teile, und das ist ja, weshalb sie die Changelings brauchte. Die haben sich auf die Schiffe an die Schlüsselstellen eingeschleust. Es ist zum Beispiel ja auch es ist kein Zufall gewesen, dass genau der Transportertyp auf der Titan von dem Changeling ausgetauscht worden ist. Ja, das haben wir ja gesehen, dass es der Transporter-Guy war. Ich habe vergessen, wie er heißt. Und weil eben ja
der
dann
hatte
dadurch...
Ja, auch zwei Namen.
Ja, genau. Anson irgendwas. Weil die nämlich Picards DNA eben in die Transporter eingepflegt haben und dadurch eben jetzt jeder, der den Transporter benutzt hat in den letzten, sagen wir mal, 6 Monaten oder was, weiß ja nicht genau, wie lange die da schon dabei sind, eben diese manipulierte DNA in sich trägt. Und im Grunde, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, es ist keine neue Idee, aber ich finde es sehr clever, dass die Borg auf diese Art und Weise im Grunde die ganze Zeit schon die Sternflotte oder die Föderation assimiliert haben, ohne dass sie das mitbekommen haben.
Ja, das war, muss ich sagen, schlauer geschrieben, genau. Dass da die Changelings, weil sie halt bessere Undercover-Agentinnen sind. Apropos Changelings, ich fand das auch sehr seltsam, wie Vadik von ihren Brüdern und Schwestern spricht. Changelings, haben sie menschliche Gender? Sie sind doch keine Solids.
Ja, aber das hat sie angenommen. Ich glaube, da ist sowieso einiges bei ihrem Gehirn durcheinander gerüttelt. Und deswegen, das lasse ich so durchgehen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Übrigens erklärt sich jetzt, es erklärt sich übrigens auch Rose Warnung in 305 im Posters, wo sie ja gesagt hat, dass sie den Transporter eben nicht nutzen will, weil sie vermutet, es hat irgendwas mit den Transportern auf sich. Aber sie konnte ja auch nicht genau erklären, was. Wir wissen nur, sie ist halt mit dem Shuttle ja gekommen.
Ja.
Und jetzt erklärt sich das. Und die Crew ist anfällig und genau das passiert. Also alle jungen Mitarbeiter, in der Regel dann meistens Ensigns, werden jetzt eben von den Borg übernommen. Das heißt, damit werden auch alle Schiffe, die in diesem Netzwerk sind, übernommen. Und in dem Fall ist es so, auf der Titan ist es natürlich Sydney, Alandra, also Forge-Töchter. Dann haben wir Mura und Esma, die wir ja auch schon kennen, auch von der Brücke. Und dann sagt Esma am Schluss natürlich noch so dieses We are Borg, also auch wie so ein klassischer Satz, der so ein bisschen auch so ein bisschen Gänsehaut über den Rücken laufen lässt. Und dann natürlich ganz klar, hier haben wir natürlich aber auch wieder so einen klassischen Trope, den wir auch schon 1000 Mal in Star Trek hatten, nämlich Transporter. Hat Transporterunfall, Transporterwiederherstellung, im Buffer überleben, DNA eingepflanzt kriegen, die nicht da ist. Also ich meine, es ist jetzt alles nichts Neues eigentlich, aber ich fand es trotzdem, wie gesagt, gut.
Aber und sie hatten zweimal in einer Staffel den Trope, dass das Schiff von einer feindlichen Macht übernommen wird.
Ja.
Das fand ich auch auffällig.
Zweimal.
Ich meine, die Changelings und in der Folge 7 und 8.
Die Borg.
Und jetzt
ach so,
die Borg.
Ah, okay, das habe ich jetzt gerade missverstanden. Okay, ja, naja, gut. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich mich darüber beschwere, wie oft hatten wir in TNG den Vorgang, es gibt eine Anomalie?
Ja,
oder wie oft hatten wir das
genau.
In Discovery? Also ich meine, es gibt halt so klassische Tropes, aber trotzdem.
Aber da zum Beispiel mal wieder zurückzugehen, Discovery hat es halt geschafft, vor allem ab der 3. Staffel.
Ja,
aber selbst auch teilweise bei der 2. Staffel mit Section 31 und Control, wie sie alle irgendwie, auch die Section 31-Leute sich klar waren, irgendwie ist es doch nicht so toll, dieses Control, doch nicht so wunderbar. Und später halt auch dieser Burn oder die Geschichte mit der DMA, also und dieser Spezies 10C in Discovery, wie halt Dinge, die eine garstige Auswirkung haben, aber nicht durch Bösartigkeit entstanden sind. Und das ist so differenziert, das ist spannender, das ist interessanter und vor allem, ich sage jetzt mal, diese Geschichte mit Sukal, also dem Kind, das dieser Burn verursacht hat, das hätte eine TNG-Doppelfolge sein können.
Das stimmt, ja. Ich finde übrigens hier noch ganz kurz was anderes noch angemerkt. Ich finde es hochironisch, dass die Schiffe, die altes Personal haben, also die alten Deppen, wie man so schön sagt, dass die Schiffe im Vorteil sind. Denn normalerweise ist es ja in der Gesellschaft immer so, jünger ist immer besser. Und in dem Fall ist es aber genau umgekehrt. Und ich finde, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Absicht war, ich glaube es eher nicht. Aber ich finde, man kann es durchaus als Satire auf Ageism lesen, oder?
Ja,
also,
natürlich.
Das fand ich wirklich großartig.
Das ist eine Lesart und die hatte ich auch, die finde ich gut. Andererseits kannst du es auch so lesen, ach, die ganzen jungen Leute und ihr Idealismus, die sollen mal schön auf uns alte Leute hören. Du kannst als Generationenkonflikt.
Also, und das kann man natürlich auch auf ganz klein unterbrechen und sagen, ja, Legacy Trek, das Alte ist toll. New Trek, Discovery zum Beispiel, wollen wir nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das so gemeint ist, aber ich weiß, dass es im Fandom von manchen Leuten so gelesen wird.
Und ich habe noch an Corona gedacht, dass die jungen Leute durch ihre Transportermobilität einen gefährlichen Virus eingeschleppt haben.
Ja, genau.
Ja, auch ein schönes
wo man die Alten schützen muss.
Sehr gut, ja. Am Beispiel der USS Excelsior wird uns dann gezeigt, was eben passiert, auch wenn man sich freikämpfen kann auf der Brücke. Es bringt dir leider nichts, denn dadurch, dass du in diesem assimilierten Schiffsnetzwerk jetzt bist, wirst du dann halt einfach als Verräter kurz mal zerschossen. Also die ja. Excelsior hat sich zwar auf der Brücke freigekämpft, aber im Netzwerk kommen sie halt natürlich nicht raus. Ja,
Und Eleanor auf der Excelsior, nochmal jemand aus Staffel 1 und 2.
Angeblich ist er doch nicht da drauf gewesen, laut Matalas.
Ach, ich weiß auch nicht.
Redcon-Tweet.
Ja, also ja. Eleanor hatte zufällig Urlaub, Landurlaub.
Er hatte zufällig einen Zahnarzttermin, den er wahrnehmen musste, auf Vashti. Der musste nämlich zu den Govard Miller zurück. Übrigens so eine tolle Sache, also die in der ersten Staffel eingeführt worden
ist. Das war toll.
Ja. Die halt glücklicherweise bei Disco weitererzählt worden sind, weil ich die so toll finde. Hätte ich auch gern mehr von gehabt.
Ja, das ist aber, was ich gesagt habe. Du hattest halt diese zwei Universen. Einmal Shebbin und einmal Matalas. Und wie gesagt, Matalas geht jetzt, versucht jetzt alles rückgängig zu machen, was ihm an Shebbin nicht gefallen hat.
Und wer hat Staffel 2 gemacht?
Und Matalas ein bisschen und mehr Goldsman.
Jetzt geht's weiter. In letzter Instanz jetzt greifen die Borg erstmal die Station an und dann versuchen sie eben die Erde anzugreifen. Müssen jetzt aber erstmal natürlich gegen die ganzen Abwehrsysteme, die die Erde um sich rum hat, ankämpfen. Und da verlassen wir dann auch diese ganze Flottengeschichte. Ich habe aber eine Frage, und zwar diese Flotte war ja auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet. Und ihr werdet lachen, aber ich habe erst gedacht, die bilden irgendwelche Buchstaben, so nach dem Motto Happy Front. Day oder so.
Das sah aus wie so Borg, weil die Borg als immer so Kreise mit Strichen und so weiter.
Ja, das wollte ich nämlich fragen, ob das ein Symbol war. Okay.
Das könnte irgendwie Borg-Schrift sein. Okay. Keine Ahnung. Das ist so angewandt, weil ich glaube, das ist Borg-Schrift, die so aus verschiedenen Kreisen und Dingen könnte sein, dass es irgendwie sozusagen daran erinnern soll.
Ja, also es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil ich die Anordnung irgendwie seltsam fand.
Und jetzt kommen wir nach Nostalgia Town.
Ja, aber hallo. Ja. Aber ganz ehrlich, es hat bei mir trotzdem funktioniert.
Ja, es war trotzdem schön.
Genau. Die alte Crew muss jetzt natürlich fliehen. Auf dem Kanal 99 hatte sich ja eben der Typ von der Excelsior, der Captain von der Excelsior gemeldet. Und hier haben wir wieder den Schnittpunkt mit dem Ingenieurswesen. Ja. Da wird dann Shaw eben klar, Kanal 99, Moment, Wartung, Wartungsshuttle. Ich habe doch da noch das Wartungsshuttle quasi stehen. Und ganz ehrlich, Picard hätte das bestimmt nicht gewusst.
Nee, also wahrscheinlich nicht.
Das ist
sofort,
was glaube ich, jemand weiß, der Ingenieure. Eben sein Schiff in- und auswendig immer noch kennt. Auf der Flucht dann, erstmal ist es so, dass Picard dann irgendwie über sein Kommen ja noch sagt, alle, die können, kommen dahin. Und ich dachte, was macht Picard denn jetzt, wenn da 300 Leute auftauchen, die passen doch alle nicht ins Shuttle?
Und vor allem 300 Borg da auftauchen.
Ja, aber wir haben natürlich Glück, weil es taucht natürlich nur die TNG-Crew auf und das vollständig. Ach, Gott sei Dank. Aber dummerweise wird unterwegs Shaw getötet. Zwei Fragen. Obwohl, ich habe jetzt Angst, euch zu fragen, weil ihr ihn ja nicht mögt. Aber ich habe zwei Fragen. Und zwar erstens, was halten wir von dieser Sterbeszene an sich? Und zweitens, was halten wir davon, dass er überhaupt stirbt? Die Sterbeszene ist problematisch, da bin ich mit euch einig, weil wir ja hier genau dieses haben. Erstmal bleibt er zurück. Das war das Erste, was mich gestört hat. Um einfach den Leuten den Rücken frei zu halten. Aber es wird klar in dem Moment, in dem er sagt, er hält ihnen den Rücken frei, dass er sich auf ein Selbstmordkommando begibt. Was ich daran gut finde, in Anführungszeichen, ist, dass wir hier eine gespiegelte Situation haben, in der er schon mal war, von seinem Trauma, nämlich auf Wolf 359 war er derjenige, der vor den Borg fliehen musste und der durch reinen Zufall eben gerettet wurde. Hier ist er jetzt derjenige, er muss auch wieder vor den Borg fliehen, aber er ist derjenige, der sich opfert und nicht der die anderen opfert sozusagen. Das heißt, er löst damit sein Trauma im Grunde auf. Also das fand ich als Spiegelung sehr gut. Das passte auch für die Figur, auch
schön,
für die Psyche auch. Ja.
Das ist gut, ja.
Was mich dann aber gestört hat, war, also er ist zurückgeblieben, aber dass dann auch Seven gesagt hat, sie bleibt mit ihm zurück. Und natürlich, was auch sehr schön war, dass dann Raffi auch gleich gesagt hat, sie bleibt mit Seven zurück. Also dass Raffi loyal war zu Seven, fand ich sehr, sehr schön. Ja. Vor allen Dingen, weil ich mich bis heute noch frage, sind sie jetzt zusammen oder nicht? Ja, genau. Und ich ramble ja hier noch, ich bin gleich fertig. Und dann aber jetzt, dass Seven eben tatsächlich so loyal auch zu Shaw ist und sagt, sie bleibt bei ihm. Das fand ich gut, aber überraschend.
Ja, das ist so, ja, Wird schon so sein. Also ich fand es halt traurig, dass Shaw erst auf seinem Totenbett quasi sie endlich bei ihrem richtigen Namen benannt hat.
Ja,
Jetzt
das
ist
soll
es ja
natürlich so diese
egal.
letzte
Es ist so
Anerkennung
dieses,
sein. Ja.
also das ist sowas, jetzt bin ich tot, jetzt sterbe ich gleich, jetzt kann ich mir diese Blöße geben, weißt
Ich habe das anders verstanden. Ich habe das so verstanden, jetzt endlich bin ich in meiner Entwicklung so weit, dass ich verstehe, warum.
du? Ja. Es war
Ich
halt
würde noch
genauso,
eine andere,
ja.
ja, noch eine andere Lesart geben. Meine Lesart ist folgende, ganz böse. Shaw ist ein Arschloch, wie er es immer war. Und in dem Moment, wo das Schiff von Borg assimiliert ist, nennt er Seven of Nine mit ihrem Borg-Namen,
Nach dem
weil sie
Motto,
ja
du hast
jetzt
es ja
endlich,
ähnlich.
ja genau, du endlich ist sie wieder untergleichen. Da kann er sie auch bei ihrem
Wow,
Borg-Namen nennen. Ja,
wow. Genau. Ja,
Mag euch lieber nicht mehr.
das ist richtig böse. Es ist böse, aber es gibt Leute, die denken so, ja. Es
Also er
gibt
hat ja auf
das.
jeden Fall das Kommando übergeben, was ja eigentlich grundsätzlich fand's okay. Und aber was halten wir denn davon, dass er überhaupt stirbt? Ich meine, ich persönlich finde, es ist unnötig, weil die Frage ist, wofür? Wofür stirbt er? Ich verstehe, warum Tivin sterben musste. Das hatte
Nee.
in der Handlung, in dem
Das fand
Handlungsablauf.
ich furchtbar. Das
Ja, aber
fand ich
ich verstehe aber
ganz,
warum.
ganz
Und
furchtbar.
zwar, ich fand's nicht gut, aber der Gedanke war folgender, weil da habe ich ein Interview drüber gelesen gehabt. Und zwar, der Gedanke war, ursprünglich hatten sie überlegt, ob sie einfach irgendeinen Random Redshirt killen, ja. Und dann haben sich aber überlegt, sie wollen ja am Ende, dass Vedek stirbt. Und damit man als Zuschauer so wütend ist, dass man sich hinter die Entscheidung stellen kann, Vedek zu töten,
Ah,
muss man jemanden
es ist halt
killen,
dieses
den das
Twitching, aber
Publikum
das ist
lieb gewonnen
Twitching.
hat. Und
Das
das
ist
ist
halt
tatsächlich
Twitching.
Tivin. Ja, das ist richtig. Ich fand es auch nicht gut, aber das ist innerhalb, also das
Vor
ist aber
allem,
eine
wenn du
Logik
weißt, dass die
innerhalb der Story.
Schauspielerin Tschaikowski auch die Glatze hatte, weil sie drei verschiedene Krebssorten am Bekämpfen
Ja,
war. Und
ich weiß.
ich als jemand, die selbst Krebs überlebt hat, gerade dann eine Figur spiele, vielleicht auch offen damit umgehe und dann wird dieser Charakter getötet.
Ja, aber das
Es
nimmst
hat
du dann vielleicht zu
nur mit,
persönlich.
ja, ich weiß, ja, auf Metaebene also Metaebene finde ich das blöd. Und es ist auch eine billige Erzähltechnik. Oh, wir müssen ihm
Ist
diese
es
Konsequenzen
definitiv?
zeigen
Ja,
und, ne?
also ist es, aber es ist zumindest innerhalb der Geschichte, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es ist innerhalb der Story, der Erzählung
Ja,
erklärbar. Aber bei
ja.
Shaw zum Beispiel finde ich, das hat keinen Mehrwert. Was bringt es uns denn in der Geschichte jetzt?
Es ist halt dieses typische, wir müssen Konsequenzen zeigen. Und das finde ich auch, obwohl ich Shaw nicht mag, fand ich das auch. Das war dieses typische, oh, wir müssen gerade auf dem letzten Rückzug und eine Person stirbt, weil wir müssen ja Konsequenzen
Ja,
zeigen.
also wie gesagt, es ist halt für mich kein Mehrwert
Ja,
vorhanden. Ja, ich
ja.
hätte übrigens Tevin hätte ich auch nicht getötet, aber ich kann zumindest die Logik dahinter verstehen. Aber finde ich es als billige Schreibe? Ja, das finde ich übrigens hier bei manchen Dingen in dieser Staffel. Aber gut, ja gut. Also wie gesagt, Shaw ist jetzt tot. Okay. Raffi und Seven sind jetzt auf der Titan. Das heißt, wir haben für die nächste Folge, für die Endfolge, eine ganz gute Ausgangshandlung, weil ich mir sicher bin, dass Seven und Ravi auf der Titan da noch ein bisschen Ärger anstellen werden.
Ja, die können auch viel. Es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen, und das könnte tatsächlich schön werden, ist das so wie bei der dritten Staffel Disco, wie ja die Discovery übernommen worden ist von der Emerald Chain, von der Osira und die Michael Burnham, wie stirb langsam, weißt du, so, das war ja
Okay.
wirklich so ein stirb langsam Zitat, die ganze Folge, wie Michael Burnham auch barfuß blutend, weißt du, wie John McClane, so durch dieses Rauchhaus, wie sie halt durch die Discovery durch ist. Und dass da vielleicht wieder so ein bisschen so ein Die Hard Nummer halt jetzt nur mit zwei McClanes
Ja,
quasi.
ja.
Seven und Raffi gemeinsam
Aber das
sollte
wäre
richtig
eigentlich
gespaßt
entgegen
werden.
Matalas üblichem Vorgehen, aber es wäre cool.
Es wäre sehr cool. Es wäre sehr cool. Und dass dann halt eben so ein stirbt langsam Ding wiederkommt. Ja, wiederholter Trope, aber es wäre lustig. Andererseits hätte ich es auch cool gesehen, Seven und Raffi auf der Enterprise D zu sehen. Aber, aber dann war es wahrscheinlich eher so dieses jetzt aus meiner Sicht etwas dualistisch denken. Nein, die gehören hierhin, die gehören dort.
Wir wollen unsere alte TNG-Crew, genau. Ja, ja.
Dieses Leute in ihre Kästchen sortieren, anstatt so in Kontexten zu mischen. Mhm.
Übrigens, apropos, ich meine, es stirbt langsam und so. Lukas, du hattest noch einen Gedanke. Du hattest noch einen Gedanke generell, was Gewalt jetzt angeht in dieser Folge.
Ja, ja.
Ja, also so wie das mit der, dass die alle wirklich maximal traumatisiert werden, und nicht nur so ein bisschen eine Generation, sondern also wirklich, also man sagt es ja manchmal sprichwörtlich eine Generation, aber in dem Fall ist es eine Generation von Leuten braucht jetzt psychologische Betreuung die nächsten Jahre. Und das ist so schlimm, was denen angetan wird. Und das wird einfach, ich wette, es wird am Ende nicht darum gehen, dass Diana Troy dann so ein Counseling Center aufmacht und mit Beverly, die körperlichen Sachen behandelt und Diana Leute ausbildet, die Leute psychologisch behandeln. So, das wird einfach nicht passieren.
Obwohl das schon längst existieren sollte, weil es nach Wolf 359 schon so viel Trauma bewältigt. Und nach dem Dominion-Krieg und dass quasi alte Strukturen wieder geholt werden, um diese Traumata zu beheben.
Genau, das wäre gut. Und dann diese ganze Gewalt, dass da so viele Leute getötet werden, das finde ich so schlimm, weil ich finde einfach, ich meine, das ist halt Amerika, da werden ständig Menschen ermordet und für die ist das so. Also mit diesen Shootings, mit diesen Schulen und so weiter. Das ist so normal, dieses Wort Killing geworden. Und ich finde hier so, ich sage zwar nur durch den Ukraine-Krieg und wenn du die Leute hier siehst und manchmal kennenlernst, wie nah das ist und wie schlimm das ist. Und wenn es im Fernsehen so, wenn das keine Bedeutung hat. Ja, genau, es wird so bagatellisiert. Und dass Leute leiden und dass Gewalt was Schlimmes ist, da wenn ich an DS9 denke und diese Geschichte, wo Nock sein Bein verloren hat, wie unfassbar gut die das gemacht haben, aufgearbeitet. Und dagegen ist das hier, diesen ganzen Charakteren, ich meine, Picard, nachdem Roh gestorben ist, also da hätte ich an seiner Stelle mich völlig besoffen und eine Woche nur eingeschlossen, aus schlechtem Gewissen, wie schlecht ich mein Leben gelebt habe, dass diese Frau jetzt in der Situation das gemacht haben muss. Und das, dass Menschen leiden, spielt keine Rolle. Und das finde ich so dieses typische Marvel.
Es ist auch nicht Star Trek.
Aber jetzt, das Problem ist, dass ich damit, ja, völlig alles richtig, aber ihr dürft auch nicht vergessen, das, was wir jetzt hier so verabscheuen, das loben wir bei DS9. Also, weißt du, weil bei
DS9... Ist aber anders bei DS9.
Ja, es wird in DS9, wird sich damit auseinandergesetzt, aber du hast auch da die Kriegsstory. Das war nämlich auch immer die Kritik ja von Star Trek-Fans damals, als DS9 lief. Da erinnere ich mich noch ganz genau, dass viele gesagt haben, sie können sich hinter diesen ganzen Kriegsarc nicht stellen, weil es eben nicht Star Trek ist. Und genau das Gleiche könnte man jetzt hier auch sagen.
Ja, allerdings ist halt der Faktor von Gewalt, ich sag mal Gewaltporn, ich sag zum Beispiel bei Vadik, die ist an Hinge, bla bla bla, aber das war so wirklich, wir holen uns eine Pulp Fiction Schauspielerin, die auch so an Hinge ist und tralalalala. Okay, es ist ein Stilmittel, es ist ein Look, es ist ein Feel, wunderbar. Und vielleicht wollte Matalas ein bisschen, also es ist auch nur aus meinem sehr rantigen Hirn halt raus, so dieses Tarantino-Style ein bisschen doch noch zu Star Trek bringen.
Ja, so fühlt sich's an.
Und es war so abgeschmackt, weil es war so abgeschmackt. Es war, ich fand der ganze, sie hat's gut gespielt, aber ich fand, wie? Das war so für mich.
Ja, das war halt auch einfach, wie die Figur geschrieben ist, halt einfach so eine Note die ganze Zeit, eintönig. Und es war halt, es war halt immer diese eine Kerbe, in die geschlagen wurde.
Ja, ich hätte das nochmal drauf bezogen. Jetzt reden wir drei ja so kritisch drüber und ich war froh, dass ihr letzte Woche das auch so kritisch diskutiert habt, weil in den amerikanischen Reviews wird es überhaupt nicht thematisiert. Ja. Und ich verstehe das nicht. Warum finden die das denn nicht schlimm? Und warum wird es nicht, so.
Keine Ahnung, wir machen es auch noch auf Deutsch, dass die Amis das noch nicht mehr. Ja, das ist, also ich finde das also generell so, weil nimm mal an, du hättest zum Beispiel auch kreativ sein können und wütende Changelings haben, die mit anderen Mitteln sich hätten rächen wollen, weil du hattest zum Beispiel in Voyager diese, wie heißt es, Giant Pitcher Plant, dieses große Wesen, das die Voyager reingesaugt hat und die haben sich eingebildet, sie kommen zur Erde zurück.
Ich erinnere mich da leider nicht mehr dran, aber okay.
Aber das war eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Folge, dass also es ist halt so ein, können wir sagen, wie so eine fleischfressende Pflanze im Weltraum, nur riesengroß, wo halt die halt Raumschiffe frisst und einlullt und dass die halt nicht rausgehen, dass diese Einlullung daraus besteht, dass je tiefer sie in dieses Wesen eindringen und verdaut werden, desto eher sind sie halt, die liegen halt wie in einer Trance auf dem Boden und nur die Leute, die jetzt das, was dieses Wesen denen gibt, nicht davon affektiert sind. Das ist
Stimmt,
Seven of
ja, das
Nine,
war's gut.
und Naomi Wildman, weil sie beide nicht unbedingt dringend zur Erde wollen und dann merken, oh, hier ist was falsch und dann alle retten. Mit dem Doktor zusammen, glaube ich sogar auch.
Also das
Und
wäre, das ist eine Alternative, natürlich, klar, logisch. Ja,
oder
ja, ja.
irgendwas Spannenderes, irgendwas Interessanteres und ach ja, ich habe
Übrigens.
genug gerantet.
Übrigens, was wir schon mal gesagt hatten, ist, nachdem also diese Assimilation durch die Borg auf diese Art und Weise fanden wir doch, also fand ich zumindest ganz clever, aber es ist auch nichts Neues, vor allen Dingen auch insofern, als dass uns da ja auch die Parallele aufgefallen ist zum Staffelfinale von Prodigy. Prodigy 19 und 20, Supernova Teil 1 und Teil 2. Da ist es,
Ja.
da ist, also wenn wir uns die Situation angucken, wir haben genau das gleiche Szenario, nur statt dass ein Picard Menschen assimiliert, ist es hier eben die Protoss da als Schiff, die Schiffe assimiliert. Also du hast genau
Ja.
die gleiche Situation, nur eben auf
Oder
Schiffe
du hast in
bezogen.
Discovery mit Control das auch das
Ja, im
macht.
Grunde auch das Gleiche, genau. Und
Und
so viel zu, die
Starfleet müsste ja
Showrunner,
wissen.
also die Showrunner sagen ja immer, wir reden alle miteinander, wir tauschen uns aus. Offensichtlich nicht, weil sonst hätten wir nicht den
Weil
gleichen Story-Arc in Prodigy und in Picard gleichzeitig.
weil wenn Shelby so groß ankündigt, jetzt haben wir die große tolle Neuigkeit, wir können im zusammengeschalteten Verband jetzt kämpfen und auftreten, obwohl das genau sich immer wieder als schlechte Sache herausgestellt hat. Und bei Lower Decks, diese Texas Class, diese
Ja,
Schiffe,
auch
die
noch, ja.
rein automatisch waren, da ist doch daraus völlig klar, dass das eigentlich eine sehr schlechte Idee ist, die wahrscheinlich von den Changelings voran.
Aber vor
Ja.
allen Dingen auch bei in der Supernova-Folge ist es ja, da hat man es ja auch gesehen, da hatte man ja genau
Ja.
dieses Netz. Und da verstehe ich nicht. Und wir wissen, dass das zeitlich vor dieser Staffel 3 gewesen sein muss,
Ja.
weil wir am
Ja.
Ende nämlich erfahren, dass die Enterprise E ja kaputt ist und die ist im Zuge dieser Supernova-Sache, zumindest
Ja.
ist bei diesem Supernova-Schlacht war die mit dabei.
Und
Das
das
heißt,
war
es muss
Worf,
davor gewesen sein.
Admiral Worf war Captain der Enterprise.
Genau, das war das
Das
Beste, was in
wurde
diesem Nebensatz
Talos. War
rauskam.
das allerbeste.
Ja, das
Das
war
vor allem so
großartig.
in dem ganzen Gefüge von Star Trek, wenn du weißt, du fängst mit TOS an und anderen Scharmützel mit den Klingonen, dann das unentdeckte Land, Frieden mit den Klingonen und dann hast du quasi ein Klingone ist dann Kommandant der Enterprise. Das ist
Ja,
so
es ist
schön.
toll, ganz toll. Also, wir kommen kurz zurück. Geordi zaubert ein Ass aus dem Ärmel, denn er bringt, nachdem ja dann die TNG-Crew in das Maintenance Shuttle umgestiegen ist, bringt er sie zurück zum Flottenmuseum und da war es ja ganz klar, logisch. Wir fragen uns natürlich seit der Folge 306 The Bounty, was ist in Hangar 12? Es ist keine Überraschung, es ist die Enterprise D. Und
Ja,
Ich meine, es war jetzt
die
wirklich keine Überraschung,
gehört
aber
sie.
es ist natürlich das einzige, mittlerweile einzige funktionierende Sternflottenschiff ohne Fernsteuerungsmodus. Und ich fand es ganz clever, dass sie gesagt haben, dass das quasi das Hobbyprojekt von Geordi ist, der in seiner Freizeit eben die Enterprise D sozusagen versucht zu reparieren und zu restaurieren. So ein bisschen, weißt du, wie der Dad, der in der Garage das alte Auto irgendwie versucht
Ja.
aufzumotzen. Und damit kann man nämlich auch Unterschiede im Bau der Brücke, die ja jetzt neu gebaut wurde, auch einfach wegerklären. So nach dem Motto, ja, ich weiß, da müssten eigentlich zwei Stufen hin, aber ich habe die Teile nicht gekriegt oder so, weißt
Ja, eben.
du? Und
Genau. Aber sonst, ich finde, die haben die Brücke sehr schön neu gemacht und auf jeden Fall sehr zufriedenstellend zu sehen.
Wie gesagt, ich hatte es schon mal erwähnt in den News, da könnt ihr gerne nochmal gucken, wenn ihr wollt, den sehr ausführlichen Variety-Artikel zum Neuaufbau der Brücke. Und zwar haben da Liz Koslowski als Art Director und Dave Plus als Production Designer.
Ah, stimmt, da ist doch eine Frau dabei, genau.
Ja, aber wenige. Und die beiden waren diejenigen, die diesen Neuaufbau geleitet haben, die auch ganz, ganz viel jetzt Bilder und so weiter twittern. Die haben halt erzählt, es hat 3 Monate gedauert und ein Team von knapp 50 Leute, diese Brücke eben nochmal neu aufzubauen. Es gab einige alte Aufzeichnungen, auf die sie zurückgreifen konnte, die bei Okuda noch in der Schublade lagen, nicht so viele.
Alte Baupläne,
Sie sagen, es ist die gleiche Größe wie das alte Set, also 50 Fuß breit und 100 Fuß lang. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ein Fuß ist, aber okay. Es gibt auch einen sehr schönen Film im Ready Room, da ist Will Wheaton in diesem Set zusammen mit Michael Okuda und die beiden unterhalten sich eben über diesen Wiederaufbau und Will Wheaton ist ganz entzückend, weil er halt in diesem Set sich so zu Hause fühlt und Michael Okuda ist natürlich da auch zu Hause, weil ja das ganze Ding voller Okuda-Gramme ist.
Ja, eben.
Und also diese Elscar, diese Panels, die beiden zusammen haben da also ein schönes Filmchen gedreht. Das kann man sich also auch sehr gut angucken. Ja, vielleicht wirkt es für den einen oder anderen ein bisschen tollpatschig oder ich will jetzt nicht sagen billig, aber tatsächlich atmet es extrem 90er. Also so war das in den 90ern.
Ja, eben, das ist auch, wenn man in den 90ern gelebt hat. Ich sag mal, Nostalgie an sich ist nichts Schlimmes und manchmal ist es auch schön, aber es muss halt immer Bewusstsein dafür da, was Nostalgie ist und dass es halt eben nicht heißt, dass irgendwas Älteres besser oder schlechter ist, weil es ist einfach nur schön, das Neue ist toll, aber schön mal wieder das Alte zu sehen.
Also ich muss auch sagen, die meisten Sachen, die man hier erklären kann mit Nostalgie und Fanservice, haben für mich tatsächlich auch funktioniert. Zum ersten Mal ist es natürlich ganz großartig, das Schiff von außen zu sehen. Das wird natürlich zelebriert, wie das da eben auch fliegt und so weiter. Richtig. Und dann ist es natürlich aber auch toll, wenn sie da auf diese dunkle Brücke kommen und dann machen sie das Licht quasi an und die ganzen Konsolen gehen halt an, so nacheinander. Und das ist also wirklich ein ganz, ganz großartiger Moment gewesen. Und auch dann, wie Picard zu dieser Plakette geht.
Die aber ein bisschen höher hängt. Also ich hatte irgendwie in Erinnerung, ich müsste noch mal gucken. Ich kann auch falsch liegen, aber glaube ich, die Plakette war ein bisschen tief.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, hast du es noch in Erinnerung, Lukas?
Nee, das Gefühl fehlt mir für diesen Raum.
Warte mal, ich muss das mal gucken. Ich guck das jetzt mal nach.
Ja, und also nachdem dann das Licht angegangen ist und alles ganz toll und schön, kommt dann auch noch als kleiner Sahnetupfen obendrauf die Stimme von Major Marshall Barrett Roddenberry. Und die ist ja die Computerstimme viele Jahre lang gewesen. Dann kommt eben Authorization Acknowledged, USS Enterprise, now under command of Captain Jean-Luc Picard. Und diese zwei Teile dieses Satzes sind wohl rauskopiert aus TNG 611 Chain of Command Part 2 und TNG 618 Starship Mine. Da hat man das wohl rausgenommen. Und naja, und dann haben wir natürlich klar die klassische Loyalitätsbekundung. Die TNG-Crew schwört sich nochmal aufeinander ein. Es wird nochmal Familie eben in den Mittelpunkt gestellt. Riker sagt dann auch, we're the crew of the USS Enterprise, but more than that, we're your family, Jean-Luc, wherever you go, we go. Und ja, es ist natürlich sehr pathetisch, aber es hat mich voll erreicht.
Ja, natürlich.
Und dann hast du natürlich auch noch die Musik im Hintergrund, das TNG-Thema.
Auch schön fand, dass wenigstens die Diana auch gesagt hat, so, ja, aber auch die
Alandra und Sydney und Jack, genau.
Auch Teile
da wird Familie. Übrigens, wir haben da auch wieder Kestra unter den Tisch fallen lassen, aber ist in Ordnung.
Aber sie ist,
Ja, die ist halt einfach nicht da, genau. Und dann haben wir natürlich noch die zwei Catchphrases von Picard, natürlich einmal Make It So und Engage. Ja, ist ja klar. Es war schon sehr, sehr großartig. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. Wir haben ja dann auch immer wieder so ein paar Comic-Relief-Momente gehabt. Ich bin ja kein so Riesenfan von Comic-Relief, aber in dem Fall hat es, finde ich, ganz gut funktioniert. Es hat ganz gut diesen alten TNG-Ton getroffen. Während wir eigentlich bitterernste Themen haben und Gewalt und all das, haben wir immer wieder so ein oder zwei Sätze drin, wo ich dachte, okay, Datas Kommentar im Shuttle, der dann meinte, ich sei doch positiv, also ich hoffe, wir sterben schnell. oder Dianas Kommentar, das fand ich doof, aber egal, als dann alle zusammenkamen am Maintenance Shuttle und sie dann meinte, ich war noch nie so froh, so viele Falten zu sehen.
Genau, so viele Fallen zu sehen, genau.
Was ich auch noch nett fand, war, als Picard dann jetzt meinte, das Einzige, was er wirklich richtig vermisst hat, war der Teppich. Und ich
Ja,
musste so lachen.
das war natürlich die Stimme aller Fans, die gesagt haben, wo ist der Teppich, liebe Leute?
Seit einem Jahr, Leute, wird auf Twitter, die Diskussion gibt keine Ruhe, seit einem Jahr wird auf Twitter diskutiert, warum die neue Titan und die neue Stargazer keinen Teppich haben. Völlig irre.
Genau, warum es keinen Teppich hat, und das ist völlig richtig. Übrigens, ich habe jetzt gerade gesehen, ich muss das nur jetzt vergleichen, und zwar, also auf der alten Set der D ist die Plakette, wo halt Enterprise und so weiter, die Widmungsplakette, genau auf Augenhöhe von Picards Kopf. Und ich muss jetzt mal gucken, jetzt im Neuen, wie es
Ich
da
glaube, das ist ein
aussieht,
Tick höher.
etwas höher ist. Und ich konnte mich halt genau dran erinnern, nee, das Ding ist etwas niedriger, das müsste auf Augenhöhe oder
Okay.
etwas niedriger
Hast
sein.
du ein
Nicht,
Gedächtnis? Das ist ja Wahnsinn.
ja, das ist in der einen Folge Ensigns of Command, die in der dritten Staffel, wo die Scheliak diese Leute von diesem Planeten vergrauen wollen und wo sie diese Paragraphen reiten, wo es darum geht, die verschiedenen Bedingungen ihres Vertrages, dass die SiedlerInnen halt noch
Ah ja, wo
wegkönnen.
er dann da den Vortrag
Genau, und
hält.
dann schneidet er die ja auch mal ab und lässt sie warten, geht dann ganz gemütlich auf diese Plakette zu, guckt sie demonstrativ an, um Zeit zu schinden, und dann lässt er die Scheliak wieder sprechen. Und das war halt die Szene, wo ich genau wusste, da sieht man diese Plakette.
Übrigens, was ich noch ergänzen möchte, sehr schön fand ich auch Data, der zu seinem Stuhl geht und sagt: Hallo Stuhl. Das war
Ja,
so, oh,
das
wie
war sehr,
süß.
sehr
Und
süß.
dann haben wir, wie gesagt, noch diesen kleinen Nebenkommentar, dass dann ja Jordi sagt: Also die Enterprise E konnten wir ja leider nicht nehmen. Und alle gucken zu Worf und Worf sagt: Es war nicht meine Schuld. Wir wissen bisher also immer noch nicht, was mit der Enterprise E eigentlich passiert ist.
Die
Wir
ist
wissen
wohl
nur.
angeblich in so da wo Prodigy.
Ja, nein, also sie wurde wohl nach dem Prodigy, nach der Schlacht hat man Trümmer davon gesehen. Man weiß aber nicht genau, was da passiert ist. Also vermutlich ist sie wohl dann in der Prodigy-Schlacht bei Supernova irgendwie draufgegangen. Aber auf jeden Fall machte das dann eben Worf zum Canon-Captain der Enterprise E, und das war
Ja,
natürlich ganz, ganz toll.
das
Also wir haben uns ja
war.
gefragt, was hat er in den letzten 30 Jahren gemacht? Offensichtlich war er kurzfristig auch mal Captain der Enterprise.
Ja, ich sehe hier, dass das Ding ist korrekt auf einem schwarzen, glänzenden Untergrund, aber ein kleines bisschen höher. Es könnte aber auch sein, jetzt könnte es sein, dass sie es tatsächlich auf der richtigen Höhe gemacht hat, aber Patrick Stewart geschrumpft ist.
Das könnte sein, man wird im Alter ja ein bisschen klein.
Ja, wird nur kleiner, genau. Und es könnte tatsächlich sein, dass also die tatsächlich alles genauso gemacht haben, weil das auf selber Höhe wie eine der anderen Paneele ist, von diesen Seitenpaneelen. Und es könnte tatsächlich sein, dass es also genau richtig sitzt, aber wie gesagt, ja, Picard ist kleiner geworden.
Ich möchte noch mal ein, zwei Sachen in den Raum schmeißen zum Schluss. Also, und zwar, oder generell, was ich mich noch frage, wo ich hoffe, dass wir vielleicht nächste Woche noch Antworten bekommen. Also, unabhängig davon, dass ich hoffe, dass die Sache mit den Chainsinks noch aufgeklärt wird, vielleicht auch, wie die beiden zusammengekommen sind, warum, wer, so, weshalb, frage ich mich natürlich auch immer noch, was es mit diesem Gesicht auf sich hat. Ob das vielleicht
War
Borg.
wahrscheinlich die Borg-Queen.
Ja, aber ich frage mich halt, ob das vielleicht Borg-Technologie ist, die dann in Vedek drin war, weil
Ja.
Vedic beschreibt ja Jack ganz deutlich, was der sieht. Also sie spricht ja von der roten Tür, sie spricht
Dass
von
die Borg-Queen ihm das
den
wahrscheinlich erzählt
Neuronen,
hat.
und ja, aber sie weiß halt ganz genau, was er sieht und auch was er hört. Und ich denke, das wird nicht so sein, dass die Borg-Queen ihr das erzählt hat, sondern sie wird es wohl selber erlebt haben. Das heißt, sie muss in irgendeiner Form mit der Borg-Queen vernetzt gewesen sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht Borg-Technologie in sich trägt, damit sie dann mit dieser Hand diese Kommunikation eben
Ja.
machen kann. Aber das ist halt alles nur geraten. Aber da wünsche ich mir noch eine Auflösung, wobei ich befürchte, wir werden wahrscheinlich keine Auflösung bekommen. Ja, und ansonsten.
Mir fällt noch eine Sache ein,
Ja,
dass
bitte,
die,
bitte.
was mich wahnsinnig gestört hat, war, dass die im Shuttle, also erstens, warum wurde dieses Shuttle nicht zerstört von der Flotte? Völlig unklar. Zweitens,
Weil es zu
warum,
schnell weg war.
ja, es war so schnell.
Ja,
Ja.
das war
Und
echt.
warum haben
Erst
die
haben sie es
nicht.
nicht gesehen und dann war es zu schnell.
Ja, und warum haben die nicht einen Plan bei dem Flug ausgeheckt? Der Jordi hat denen das ja erst gezeigt, was er hat, im Petto, als sie da das Raumdock geöffnet haben. Und warum haben die denn nicht auf dem Flug besprochen, was sie jetzt machen?
Naja, aber ich meine, der Flug war wie, der war ja so lang, war der ja, glaube ich, nicht, oder? Das, ich glaube, das war, damit wir als Publikum weiterhin das Überraschungsmoment haben.
Ja, natürlich war das so. Ich bin nur picky, weil ich so...
völlig richtig. Ja.
Mich hat das nämlich nicht so gekickt, diese Reunion von den Leuten. Ich glaube, weil ich das im Kontext der ganzen Staffel einfach so ein bisschen too much fand. Und ich glaube, selbst, auch wenn es nicht möglich ist, selbst wenn die DS9-Crew, meine Lieblinge da, wenn die sich getroffen hätten, das hätte mich auch nicht so gekickt, weil das war mal eine gute Serie und dann ist es rum. Das Einzige, was mich kicken würde, wäre, wenn Avery Brooke Jet spielt und dann darüber über die Welt philosophiert.
Also eine Sache muss man ja trotzdem sagen. Es ist ja so, wenn Nostalgie, dann ist es ja immer sehr viel Nostalgie, also manchmal schon fast zu viel, aber oft hat mich das in dieser Staffel tatsächlich sehr gut gekriegt, wie jetzt auch hier mit der Enterprise D. Aber es ist ja schon ungewöhnlich, dass bei einer Serie, die schon so lange weg ist vom Fernsehen, also über 30 Jahre, dass da die ganzen Hauptleute alle noch da sind. Wenn ich überlege, wenn jetzt eine Reunion gedreht werden würde von DS9, da sind die meisten tot. Das ist super traurig, aber es ist halt, naja, nicht die meisten, aber es sind zumindest zwei, drei entscheidende Darsteller halt einfach schon tot. Und hier sind die halt alle noch da. Ich glaube, das ist auch was, wo man sich halt echt einfach drüber freut auch, dass man die so alle zusammen nochmal sehen kann. Und vielleicht jetzt, um ein Fazit zu ziehen, ich kann sagen, für mich... Ich fand die Auflösung Borg sehr unkreativ. Ich war enttäuscht darüber, weil eine so hohe Erwartungshaltung aufgebaut wurde über 8 Folgen zu dieser Auflösung hin, dass ich mir was viel Kreativeres gewünscht hätte. Ja, ich fand die Folge tatsächlich unterhaltsam, aber auch hier wieder, wie in vielen Folgen bisher, viel Licht, aber auch viel Schatten. Grundsätzlich war ich aber unterhalten.
Und ich finde es so schade, dass sie den Changeling-Plot jetzt irgendwie, jetzt ist er irrelevant, obwohl das total spannend gewesen ist.
Also noch haben sie eine Chance nächste Woche, oder?
Ja, dass irgendwie noch da Changelings. Übrigens, ich habe jetzt geguckt, ich werde das einfach auf Mastodon posten, wie das mit diesem Panel ist von der, mit die Plakette.
Mach das.
Weil es tatsächlich auf Picards Augenhöhe ist und trotzdem Plan mit dieser Seitenverkleidung, den Compartments da. Und da kann man schon schauen, das ist schon sehr ähnlich angeordnet, nur wahrscheinlich halt die Körpergröße der Leute sich geändert hat. Ja.
Um zum Schluss zu kommen, wie ist es denn mit euch? Also ich meine, ihr habt es schon gesagt, aber fasst doch nochmal in 3 Sätzen zusammen euer Fazit zur Folge jetzt erstmal. L.
Oh, okay. Was soll ich sagen? Also es war, ich sag mal so, ich war erleichtert, dass Vardik endlich weg war und wir konnten jetzt endlich zu Potte kommen und endlich die verdammte Mystery Box aufmachen. Die Borg habe ich selbst gehofft, es kommt was Kreativeres, aber es waren die Borg und es war trotzdem okay. Es war toll, Alice Critch wieder zu hören und ich habe mich, ja, Nostalgie, aber ich fand es trotzdem schön, die wunderschöne 80er, 90er Jahre Brücke der Enterprise D zu sehen, weil das ist halt eine Ästhetik, die mir sehr gut gefällt. Und da gebe ich zu, ich bin halt alt, ich bin ja jetzt so, ich versuche mich trotzdem mit modernen Sachen noch auseinanderzusetzen als Designerin, das ist mir sehr wichtig. Trotzdem ist es schön, wenn ich mal wieder so ein bisschen sehe, wie sie diese alten Sachen wieder aufmöbeln. Das ist doch hübsch.
Und Lukas, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin immer noch gespannt, wie es ausgeht und ich war aber auch enttäuscht, wie das jetzt mit dem Borg irgendwie gelaufen ist und dass das mit den Changelings keine wirkliche Bedeutung mehr zu haben scheint. Aber ich bin ganz happy, dass wir jetzt so lang drüber geredet haben, weil ich nochmal mein Unbehagen nochmal ganz anders jetzt verstanden habe, was ich gegenüber einigen Aspekten der Staffel habe durch das Gespräch mit euch da. Verstehe ich das besser.
Ich fand das auch sehr schön, dass das ist. Ich hatte auch vorher gedacht so, oh je, was ist, wenn der andere Mensch das ganz anders sieht, was sehr legitim ist und dann halt trotzdem eher, okay, wir sehen das wohl alle plus minus kritisch.
Wir sind auf der anderen Seite ja jetzt aber auch im Podcast, der meistens doch positiv zu New Trek steht. Ja. Und ich glaube, wenn halt hier im Team, apropos divers besetzt, wenn hier im Team jemand wäre, der halt mehr so alter Star Trek Fanboy, Fangirl wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine größere Diskussion. Also, aber ja, also ich meinte noch sturer, noch mehr mit Scheuklappen auf, genau.
Ja. Während ich ja das Alte auch sehr mag, aber das Neue halt natürlich für, ja, Star Trek hebt das Niveau mit dem Fortschreiten der Zeit. Und ja.
Also das war so ein bisschen, was wir über die Folge gedacht haben. Wir haben uns da, denke ich, heute ganz schön dran abgearbeitet. Wer sich vom Weiten sozusagen auch für heute einklingt, also wir sind schon fast, eigentlich doch fast komplett, ist Marcel. Der Glückliche ist gerade im Urlaub, aber hat es sich nicht nehmen lassen, ein kleines Fazit eben zu dieser Folge uns einzusprechen. Und das könnt ihr jetzt hören.
Grüße aus dem Urlaub. Zu der aktuellen Folge muss ich mal remote zu Wort melden, nachdem ich jetzt ja meine Ich-bin-nur-4-Wochen weg, weil umgebaut wird, Pause schon auf 8 Wochen verlängert habe und jetzt dann hoffentlich nächste Woche zum Staffelfinale wieder da bin. Aber diese Folge, da muss ich trotzdem mal meinen Senf dazugeben. Also was ich teilweise im Netz gelesen habe mit, oh Gott, schon wieder die Borg, können Sie sich nicht mehr was anderes überlegen, muss ich sagen, es ist eigentlich eine sehr gute Idee aus einer Randnotiz, / einem Fehler von Voyager letztendlich, ein Plotpoint zu machen, weil in First Contact, Picard konnte die Borg hören als Einziger, sonst niemand. Klar, Seven in Voyager schon, aber Janeway hat sie nie wieder gehört, Tuvok hat sie nie wieder gehört, Belana hat sie nie wieder gehört. Von dem her macht das schon Sinn. Und die Frage ist ja auch, und das wird ja eigentlich nicht wirklich aufgelöst, war diese Genmanipulation von Picard wirklich Absicht? Oder ist das eventuell ein Fehler, so ein Byproduct, genauso wie letztendlich Unimatrix Zero eine zufällige Assimilationsfehler war. Dann natürlich, ich meine, dass sie Alice Krieger zurückgeholt haben als Queen, macht auch Sinn, weil sie ist halt nun mal die Prime Universe Queen. Das nimmt auch, finde ich, nichts von der Performance von Annie Wershing weg aus der zweiten Staffel. Womit ich meine Probleme habe, ist, dass man hier mal wieder einen weiblichen Charakter gekillt hat, damit die Kerle verstehen, oh Scheiße, ist es wirklich wichtig. Ich hätte gern mehr von Shelby gesehen, genauso wie ich auch gern mehr von Ro gesehen hätte. Was ich ein bisschen idiotisch fand, wenn man davon ausgeht, dass er andere Menschen kontrollieren kann, dann sollte ich vielleicht nicht 2 junge Sicherheitsoffiziere mit den großen Wumm vors Quartier stellen. Sondern da hätte ich dann eher ältere Herrschaften genommen, die da safer sind oder halt gleich den Roboter, um Seven zu zitieren. Ich bin mal gespannt, wo das nächste Woche hingeht. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir nur eine Folge noch haben, weil dadurch kommen sie gar nicht in Versuchung, das unnötig weiter aufzugabeln und in die Länge zu ziehen. Und der Kürze liegt ja bekanntlich immer die Würze. Ja, das hätte man auch in 2, 3 kleinere Arcs, die ein bisschen unabhängiger voneinander sind, aufbrechen können. Indem halt, was ich erst den Worf Ruffy Roh Story Arc gemacht hätte, 2, 3 Folgen lang. Dann halt den Jack und Beverly und Jean-Luc hauen vor der Shrike-Up-Story-Arc und dann einen dritten hinten raus, wäre genauso gut und sinnig gewesen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also erstmal, wer überlebt die letzte Folge? Das ist erstmal wichtig. Und dann halt auch, wie geht's weiter mit den nächsten Projekten, die uns da erwarten? Weil ich meine, Terry Matalas hat ja schon mehrfach gesagt, dass er Ideen hat und gerne weitermachen möchte. Wenn ich mir die zweite, wo er zumindest weite Strecken seine Finger mit im Spiel hatte, und die dritte Staffel angucke, ja, das ist sehr viel alte weiße Männerfernsehen an manchen Stellen, wo man an vielen Stellen auch schon deutlich weiter war mit Discovery oder auch Strange New Worlds. Aber grundsätzlich, der Mann hat ein Feeling dafür, wie Star Trek funktioniert. Welche Stories funktionieren, welche Stories Sinn machen und welche Stories eher nicht so viel Sinn machen. Von dem her bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich meine, man kann ja noch vieles machen. Also ich meine, Michael Dorn hat nichts oder hätte da eine Rolle, die er ganz gerne weiterführen wollen würde. Und ich meine, was macht die Voyager Crew? Da gibt es auch einiges, was man weiter erzählen könnte. Und letztendlich auch, wie geht's, also unter der Voraussetzung, dass sie es überleben, wie geht's mit den LaForges weiter? Da ist, denke ich mal, auch Potenzial, dass man daraus halt, was ich als nächstes dann Star Trek Titan macht mit Captain Seven und zwei LaForges an Bord, wäre eventuell was. Und vor allen Dingen, wir müssen noch wissen, was mit der Enterprise E passiert ist. Bis dahin, ich hoffe, ich bin nächste Woche dann zum Staffelfinale wieder dabei. Drückt die Daumen, dass die Bauarbeiter in meiner Wohnung fertig sind.
Gut, wenn ihr Feedback habt oder aber Fragen oder euch was unter den Nägeln brennt oder ihr einfach Kritik oder Anmerkungen oder Wünsche dalassen möchtet, dann meldet euch bei uns, schreibt uns entweder über unsere Homepage trackgasm.de oder über unsere E-Mail oder aber auch gerne über Twitter, da sind dann meine Türen alle offen, oder über Mastodon, da landet ihr dann bei Marcel oder L. Alle Funkkanäle sind sozusagen offen und wir sind ganz Ohr. Und ansonsten sage ich einmal ganz lieben Dank, Lukas, dass du heute da warst.
Ja, danke auch, dass ich dabei sein konnte.
Und war sehr schön, ja.
Fand ich auch.
Vielleicht ergibt es ja irgendwann mal wieder. Ansonsten hören wir uns nächste Woche zum Finale von Star Trek Picard. Und ich denke, wir sind alle super gespannt. Und bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.